Heute zu Gast Private Equity Partner, langjähriger Bitkom-Präsident und Inhaber eines der vielleicht ungewöhnlichsten Lebensläufe der deutschen Wirtschaftswelt, Achim Berg.
Auf der einen Seite gehört natürlich eine gewisse Regulierung dazu. Also ich möchte natürlich jetzt nicht, dass irgendwelche Roboter auf irgendwelche Leute schießen oder das ist ja klar. Oder dass auch kritisch, oder dass zum Beispiel auch bei einer ernsten Diagnose ein Arzt nochmal drüber schaut, bevor eine künstliche Intelligenz sagt, das ist dieses oder jenes. Das ist für mich gar keine Frage. Aber was machen wir jetzt, bevor die künstliche Intelligenz überhaupt da ist, regulieren wir in Europa schon wieder. Die Amerikaner entwickeln, die Chinesen holen sich die Daten. Und wir regulieren schon wieder. Und das ist eine verflixt gefährliche Wette, die wir hier eingehen. Weil wir versuchen schon wieder in Grundzügen was einzudampfen, was eigentlich sehr wichtig ist. Also nochmal, die wichtigen Dinge, also gerade die kritischen Themen, ja, die sollten reguliert werden. Ich habe ja gerade einige Beispiele genannt. Aber man sollte das auch mal laufen lassen. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Ich glaube, wenn man meinen Job vernünftig macht, dann kann man gar nicht anders, als irgendwann den Achim Berg wahrzunehmen und natürlich auch einzuladen. Der Achim ist seit mittlerweile 20, 25 Jahren wahrscheinlich in der Digitalwirtschaft Deutschland, aber auch international unterwegs und zuletzt immer in spannenden Führungspositionen. Angefangen mal bei Dell Computer, direkt mit dem Michael Dell zusammen, dann über einige Schritte hin zur Telekom, da am Ende Telekom-Vorstand gewesen, dann zu Microsoft gewechselt, hatte dort Berührungspunkte sowohl mit Steve Ballmer als auch mit Bill Gates, hat mir da ganz gute Anekdoten erzählt, dann weiter wieder zurück nach Deutschland, in dem Fall nach Gütersloh, Vorstand bei Bertelsmann, Chef von Avato in dem Zusammenhang und dann danach in die Private-Equity-Szene gewechselt und zwar bei General Atlantic Partner gewesen, dabei in den letzten Jahren immer auch Bitkom-Präsident, also des Verbands der deutschen Digitalunternehmen, sowie in den Aufsichtsräten von vielleicht Flixbus, von Staffbase, von vielen anderen relevanten deutschen Grown-Ups. Wie genau geht so ein Lebenslauf? Was ist die Secret Sauce von einem Job dieser Art in den nächsten reinzufinden, den auch am Ende offensichtlich gut zu machen? Wie blickt er aber auf die Welt, auf die Digitalwelt, auf Deutschland, auf all die Firmen, die er berührt hat und viele der großen strategischen Fragen mit jemandem, der wirklich Inside ist, und zwar Achim Berg. Übrigens, das Ganze kollidiert jetzt wahrscheinlich mit dem Announcement seines neuen Jobs, den er im Podcast noch nicht sagen konnte, aber jetzt zeitgleich, während der Podcast rauskommt, announced. Bitte schaut also auf sein Profil nach, was er jetzt als nächstes macht. Ich will da nichts riskieren, ihm da vorzugreifen. Es geht auf jeden Fall um sehr viel Geld, um ein sehr großes Projekt und um Nachhaltigkeit und vielleicht sogar ein bisschen um die Zukunft des deutschen Mittelstandes. Apropos nachschauen, man kann diesen Podcast genauso wie viele andere der Podcasts aus den letzten Monaten jetzt alle bei YouTube anschauen. Jetzt aber das ganz große Achim Berg-Paket auf allen möglichen Podcast-Plattformen und bei YouTube. Auf geht's! Hallo Achim.
Hallo Philipp, grüß dich.
Also, stell dich mal am besten kurz selber vor. Ich meine, du hast ja so viele Stationen. Welche nennst du überhaupt noch, wenn man dich fragt, was hast du so gemacht?
Was wollte ich jetzt noch sagen? Du hast ja schon so viel erzählt. Also mit Sicherheit die ganzen beruflichen Themen, die erzähle ich ja. Von Deutsche Telekom, Microsoft, Bertelsmann, auch Dell oder sowas. Also die komplette Branche, Fujitsu, Siemens, die kommt mir immer vor. Und zum Schluss kommt immer, man wird mich immer so auf den Bitkom-Präsidenten. Das war eigentlich nur ein Hobby. Ist ja eigentlich nur ein Ehrenamt. Das ist ja gar kein Job. Aber ich bin die letzten 6 Jahre, bin ich überall vorgestellt worden als Bitkom-Präsident. Das ist aber weniger als 10% meiner Tätigkeit.
Also muss man sagen, Bertelsmann Vorstand, ne? Ist ja, jetzt auch nicht wenig. Ja. Microsoft, Deutschlandchef.
Ja, und später weltweit für eine komplette Säule verantwortlich. Also komplett einen Strang geführt von Microsoft. Das war auch spannend.
Und dann bei der Telekom
war ich der T-Com-Vorstand, also der Festnetzvorstand für Marketing und Vertrieb. Also auch 30.000, 40.000 Mitarbeiter.
Und jetzt irgendwie bist du noch so, sagen wir, nennen wir mal so ein paar kleinere Sachen nebenher. Flixbus, Aufsichtsrat, GA, also da haben wir auch schon jetzt zu Gast, einen Private Equity Investor, wo du tätig warst oder bist, kann man sagen. Ne?
Das ist meine Haupttätigkeit, genau, General Atlantic.
Ah, heute, ne? So.
Heute noch, genau. Ich habe sie jetzt ein bisschen reduziert und ich mache im nächsten Mal ein bisschen was anderes. Wirst du gleich versuchen rauszukriegen, aber wirst du nicht schaffen. Aber ich bleibe auch noch bei GA.
Okay, aber dann lass mal, also du bist jetzt 59, also genau. Muss man ja auch fast sein, um so viel gemacht zu haben. Aber es ging halt los wirklich mit Informatikstudium.
Ja, ich habe Informatik studiert. Das war ganz witzig. Ich war jetzt nicht der beste Schüler, aber ich hatte ein vernünftiges Numerus Clausus, aber nicht so gut, dass ich hätte Medizin studieren können. Und da gab es früher noch ein Losverfahren, dann habe ich mich dafür beworben, habe das auch bekommen, den Studienplatz in Bonn und gleichzeitig einen Informatikstudienplatz. Jetzt hatte ich beide Studienplätze und beides interessierte mich. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt gefahren und habe gesagt, sag, was soll ich eigentlich jetzt machen? Ich habe das oder das. Hat er mich angeschaut und hat gesagt, studiere Informatik, da kannst du mehr Geld verdienen.
Wirklich?
Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich Informatik. Das war einfach nur ein Zufallstreffer für den Werdegang.
Und dann, wie ging es danach dann weiter?
Dann habe ich Informatik studiert, also Wirtschaftsinformatik in Köln. Und bin dann eingestiegen bei Bull, das ist ein Computerkonzern, der hat ein sehr gutes Trainee-Programm. Das Trainee-Programm war im Prinzip fast ein Jahr, wurden wir ausgebildet. Das jetzt ist der aufgegangen in Atos, das ist ein französischer Konzern. Aber wir haben natürlich sehr viel gelernt in der Zeit, auch zum Beispiel auch die verschiedenen Kulturen, die mir ja nachher zugute gekommen sind. Das war ein französischer Konzern, ich habe bei Deutschen, Amerikanern, bei Japanern gearbeitet. Und wir haben in der Zeit sehr viel über verschiedene Kulturen, auch Vorgehensweisen gelernt in diesem Trainee-Programm. Natürlich auch andere Dinge, aber das war für mich das, was ich wirklich aufgesaugt habe, dass ein Japaner sich anders verhält, dass eigentlich nie Nein sagt und immer so ein Ja, aber ein anderes Ja und die Amerikaner anders sind und so, dass man sich diese Kulturen überhaupt versteht, war für mich nachher lebenswichtig.
Und dann hast du das eine Weile gemacht dort, irgendwie nach dem Trainee-Programm noch?
Ja, das Trainee-Programm. Ich war 5 Jahre bei dem Unternehmen. Übrigens ist das ein typisches Pattern, dass ich eigentlich immer so 5, 6 Jahre bei Unternehmen geblieben sind. Weil 1, 2 Jahre schafft man immer. Aber nach 5 Jahren muss man auch gewisse Leistung bringen. Und ich bin dann immer so nach circa, nicht absichtlich, aber nach 5 Jahren gewechselt. War ja auch nicht geplant. Bin aber dann von Bull zu Dell gegangen. Und Dell Computer damals war natürlich der Rising Star.
Das ging Michael Dell und so.
Ja, Michael Dell. Ich habe auch mit Michael Dell, ist nach Deutschland, auch selber nach Deutschland rübergekommen. Ich habe ihn häufig abgeholt am Flughafen. Er wollte unheimlich gerne immer schnell Auto fahren.
Okay, dann hast du ihn dann da irgendwie
dann durfte ich ihn abholen. Dann bin ich mal über die Autobahn gefahren, mal ein bisschen schneller und er hat sich riesig gefreut.
Okay.
Aber das war natürlich nicht der Hauptgrund, warum er gekommen ist. Und ich war dann 5 Jahre bei Dell und das war für mich eine extrem wichtige Zeit auch für später, weil bei Dell wird alles gemessen. Also Michael hat immer gesagt, you can't manage what you can't measure. Und das ist was man wirklich bei Dell lernt. Da wird alles gemessen. Ist es wirklich, ist es effizient? Macht es Sinn? Also dieses Optimieren, dieses ständige Optimieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gab es auch so ein Sprichwort, wie heißt es schön, vom ständigen Wiegen wird die Sau nicht fetter. Also man kann auch nicht 3-mal die Woche die Vertriebszahlen überprüfen, sondern man muss es schon irgendwo in einem gewissen Rhythmus machen. Aber da ist Dell unheimlich stark. Also sich auf Themen zu konzentrieren.
Aber es war ein Vertriebsjob am Ende. Das heißt, du musstest diese Dell-Computer hier in Deutschland irgendwie in den Markt rein.
Genau. Ich war der Vertriebsleiter für den Mittelstand und für den Händlervertrieb. Witzigerweise war ja Dell sehr stark im Direktvertrieb. Ich habe aber auch den Händlervertrieb geleitet, der auch sehr stark war. Der war nachher sogar zu stark. Da wurde ich noch ein bisschen eingebremst. Aber es ging eben darum, die Produkte zu vermarkten, genau.
Und dann hast du das ein paar Jahre gemacht, offensichtlich?
Das habe ich auch 5 Jahre gemacht, ja. Erst über 5 Jahre.
Und dann ging es wieder weiter.
Und dann bekam ich das Angebot, weil ihr erinnert sich an Fujitsu Siemens, Deutschlands größter Computerhersteller. Und die suchten einen Geschäftsführer Deutschland. Und das war vor der Fusion, aber ich wusste schon, dass Siemens und Fujitsu fusionieren. Und habe diesen, das habe ich auch ein paar Jahre gemacht. Da war natürlich inklusive Großrechner, da war natürlich die ganze Bandbreite bei. Und war da als Geschäftsführer, als deutscher Geschäftsführer tätig. Das war natürlich der größte Bereich von Fujitsu Siemens. Auch dann schon das Konzernige, das kam da schon sehr stark rein. Also Siemens als Konzern und die Fujitsu-Kollegen, die völlig anders waren. Also ich werde mich an diese Meetings sehr gerne erinnern. wo dann die ganzen Japaner da saßen und im Prinzip der Chef ganz vorne und der Unwichtigste in Anführungsstrichen saß weiter hinten. Und man hat dem Chef eine Frage gestellt und der Unwichtigste hat geantwortet. Das war so diese Kultur, die ich vorher gelernt hatte. Und es war häufig so, die sind auch teilweise im Meeting, also wir würden jetzt sagen eingeschlafen, das stimmt aber nicht ganz. Die machen dann kurz die Augen zu und als Vortragender denkt man, ey, Moment mal, hört der überhaupt noch zu? Und es war dann, aber es, der hört dann sehr wohl zu, aber es ist halt eine andere Kultur. Aber das war eine sehr interessante Zeit.
Also 10 Jahre lang zumindest vom Modell her ähnlich. Es war halt Hardware-Vertrieb am Ende, ne?
Es war sehr viel Hardware und nachher dann, also bei den Großrechnern geht es auch mehr um Lösungen. Also Hardware und Lösungen. Und dann kam ja der Schwenk. Ich habe dann noch eine Zeit lang bei einem Startup gearbeitet. Das hat aber eher persönliche Gründe. Das ging um eine gesundheitliche Frage, nicht von mir, aber in der Familie. Und bin dann aber von da aus bin ich zur Deutschen Telekom gegangen. Direkt in den Vorstand der T-Com, also die Festnetzsparte, die größte Sparte in Deutschland.
Wer war damals der Telekom-Chef?
Das war Joe Brauner. Also Joe Brauner war der T-Com-Chef und der Telekom-Chef war Ricke? Oder, also Ron Sommer hat mich eingestellt. Und dann bin ich aber nachher, es hat dann Rick übernommen und das habe ich 5 Jahre gemacht. Er hat über 5 Jahre im Prinzip den komplette Festnetzsparte geleitet. Also den kompletten Vertrieb, den komplette Marketing, auch der Wholesale-Bereich, also die Wiedervermarkter. Dieser ganze Bereich war in einer Hand. Das war schon ein sehr, sehr großer Job.
Was war
das denn
für Umsatzsprünge? Also wie viel Umsatzverantwortung hast du bei Dell gehabt? Dann bist du dann immer so sozusagen
ja, die nächsten größten Umsatz. Ich glaube, da kann man von Sprüngen gar nicht mehr reden. Das sind schon mehr als Sprünge. Also da ging es natürlich, das waren natürlich viele Milliarden, also zweistellige Milliardensummen.
War das dann sozusagen überraschend für alle Beteiligten? Dass jemand, oder wie viel Umsatz hast du vorher gemacht?
Ja gut, ich hatte ja natürlich vorher sehr viel Erfahrung in dem, auch gerade bei Fujitsu Siemens, mit dem Siemens-Konzern und dann in das frische Blut bei der Telekom reinzubringen, auch dann auch die Ansätze jetzt Vertrieb, wie steuere ich die T-Punkte, welche Produkte und sowas alles, da hat man sich, ich habe sie wohl überzeugt in den Gesprächen und habe sie auch sehr lange und glaube ich auch ganz gut gemacht, habe zum Beispiel T-Home eingeführt. Das war eine Idee. Und man lernt ja auch so einiges, weil als ich kam, war natürlich der Kampf Festnetz gegen Mobilfunk. Das war total spannend, weil natürlich die Festnetzer gesagt haben, wir müssen unser Festnetz sichern. Und die Mobilfunker auf der anderen Rheinseite, also die T-Mobile, hat natürlich gesagt, was wollen diese alten Festnetzer da, diese verstaubten. Und eigentlich war doch von vornherein klar, dass das zusammengehört. Und das war so einer der Punkte. Ich bin sehr früh bin ich auf die andere Rheinseite rübergefahren, habe mich mit Obermann und Höttges getroffen und habe genau mit denen diskutiert, wie man eigentlich Dinge gemeinsam machen kann und nicht gegeneinander. Weil es war ja ganz klar, dass das Festnetz reguliert ist. Das heißt, die Minuten oder die Marktanteile mussten per Definition sinken. Wir mussten uns Neues überlegen, also gerade das DSL-Thema, Breitband, das war eine Sache, die ich sehr gepusht habe. Und habe dann überlegt, es kann ja nicht sein, dass das eigentlich der eigentliche Anruf, also die Voice-Minuten, dass das die Zukunft ist, sondern müssen sich andere Dinge überlegen. Und dann kamen wir auf das Thema, dass wir dieses T-Home, also gerade TV über DSL eingeführt haben, diese, jetzt bin ich schon wieder im Englischen, aber diese Stickiness des Festnetzes zu halten, also gerade Breitbandigkeit und sowas. Und da habe ich sehr stark diskutiert, auch mit Obermann und Höttges. Und es gab immer das ganz berühmte Jofix Berg-Höttges, wo wir uns einmal im Monat getroffen haben. Und das war wirklich neu, dass die Bereiche übereinander, und das war sowohl von dem Tim Höttges als auch von mir, war das einfach ein Zeichen, dass wir zusammenarbeiten mussten, obwohl das eigentlich in den Köpfen der Mitarbeiter viel weniger verankert war. Aber wenn die Spitzen sich zusammensetzen, ist das wie vieles im Leben, das lernen wir bestimmt gleich noch, sehr intensiv in anderen Bereichen, das strahlt ja ab. Und eigentlich ist es ja jetzt logisch, jetzt sind alles zusammen, jetzt gibt es eine Telekom Deutschland, die führt beide Bereiche. Und das ist eigentlich logisch, bei den Anfängen war ich sehr aktiv, sehr intensiv dabei.
Und dann ging es aber nach diesen berühmten 5 Jahren dann wieder weiter.
Ja, das ist fast schon, nicht, dass man jetzt denkt, nach 5 Jahren muss ich wechseln, ich bin ja jetzt schon fast acht Jahre bei General Atlantic, aber dann bekam ich ein Angebot von Microsoft. Und zwar Microsoft Deutschland zu leiten. Und Microsoft Deutschland, natürlich toller, attraktiver Arbeitgeber, toller Brand, toller Ruf. Und ich habe dann auch lange überlegt und habe dann gesagt, weißt du was, das machst du jetzt.
Und reden wir da von Umsatz, macht Microsoft in Deutschland so Größenordnung?
Ja, das sind auch schon, also das waren damals auch schon mehrere Milliarden. Also Microsoft ist ja auch in Deutschland groß. Und das war übrigens eine Woche, bevor ich wusste, dass René Obermann neuer CEO wird bei der Telekom. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht gewechselt.
Weil du mit ihm gut klargekommen bist.
Ja, ich finde die Art, so auch die moderne Führungsstruktur auch von denen fand ich sehr gut und wir sind auch immer noch freundschaftlich verbunden. Aber ich habe dann gewechselt und vielleicht auch Gott sei Dank und war dann 3 Jahre bei Microsoft Deutschland.
Wenn wir mal nochmal ganz kurz diese Wechsel, wenn du sagst, ich habe dann ein Angebot bekommen, ist das dann, dich spricht ein Personalberater an?
Ja, in der Regel schon. In der Regel ruft dich jemand an. Das passiert ja häufiger, dass sich jemand anruft und sagt, hast du Interesse hier, hast du Interesse da? Und bei vielen Sachen sagt man nein, ist okay, aber wenn dann was kommt, wo man denkt, oh, das könnte sehr gut passen, dann habe ich das übernommen und das war für mich ein ganz wichtiger und ganz interessanter Wechsel. Der hat mich also auch in meinem Leben sehr, sehr geprägt. Nach diesem Großkonzern Deutsche Telekom, mit den internen Streitigkeiten, mit der Politik, die man führt, auch mit den Kämpfen, die sehr stark intern laufen. Also wir haben ja sehr stark mit der T-Online, also eine Tochtergesellschaft, um DSL gekämpft, was ja völliger Unsinn ist. Weil es ist ja eine Gesellschaft letztendlich. Das ist sehr nervenaufreibend, also diese Politik, aber man lernt es auch. Und dann zum Unternehmen zu kommen, wie eine Microsoft, die sehr stark vertrieblich orientiert ist, sehr stark produktorientiert ist. Also Microsoft ist ein Unternehmen, was sehr stark vom Produkt lebt.
Und aber das wird ja in den USA gemacht, ne?
Ja, da komme ich ja gleich noch zu. War ja der nächste Schritt. Ja. Und dann bin ich im Prinzip bei Microsoft Deutschland gelandet und habe dann von den Erfahrungen her eine Sache sehr gut gelernt. Bei Microsoft ist die Person sehr wichtig. Also auch die, gerade so, es gibt sehr starke 360-Reviews, also wo man sich zusammensetzt. Es gibt auch einmal im Jahr ein großes Meeting, meistens damals mit Steve Ballmer oder früher auch mit Bill Gates, die dann wirklich 90 Minuten durch die Personalplanung gehen. Also Diversity-Themen, Bandbreite in der Personalplanung, auch dann Low-Performer, High-Performer. Und die Low-Performer heißt nicht gleich, dass die raus müssen, sondern wie kann ich die unterstützen? Wie kann ich die auf andere Positionen setzen? Also diese ganze Diskussion, das Thema, wie wichtig Personal für den Erfolg ist bei Microsoft ganz ausgeprägt. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund für den Erfolg, weil Microsoft sehr viel Wert darauf legt. Und ich komme ja nachher noch dazu, ich habe dann 3 Jahre Deutschland führen dürfen, mit meinem Team zusammen, hat ein sehr starkes Team. Zum Beispiel der Ralf Haupt, der bei mir im Team war, ist jetzt Europachef von Microsoft. Also der war meine rechte Hand, wir haben zusammengearbeitet. Aber dann war es im Prinzip so, dass wir sehr erfolgreich waren. Also Microsoft Deutschland lief nicht ganz so gut. Also normalerweise holt man einen neuen CEO oder Chef nicht, wenn es gut läuft, oder holt es, wenn es schlecht läuft. Ich glaube, das ist jetzt keine Neuigkeit. Und dann lief es aber wirklich sehr, sehr
was
gut.
Was hast du gemacht, also um es zu drehen?
Also ich, wenn ich in dem Fall wirklich wir sage, weil wir waren ein Team, so ein paar Dinge. Auf der einen Seite das Thema Kommunikation. Ich habe sehr intensiv kommuniziert und immer wieder kommuniziert. Auch gesagt, wenn ich zum Beispiel auch was nicht weiß, dann habe ich auch der ganzen Mannschaft gesagt, wir haben hier ein Problem, das müssen wir lösen. Ich kann es euch heute nicht sagen, das Ergebnis, aber in 4 Wochen sage ich es euch. Also wirklich bewusst kommunizieren. Also diese Hoheit zu behalten über die Kommunikation, nicht die Gerüchte so wabern zu lassen. Und das ist übrigens einer der Schlüsselthemen, die ich jedem Startup rate. Kommunikation ist immens wichtig. Und zwar auch nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Immer wieder sagen, was möchte ich, wo will ich hin? Klare Ziele setzen und klar die Richtung vorgeben. Das ist immens wichtig und das unterschätzt man immer. Man denkt doch, ich habe es denen doch erzählt. Und ich habe bei meinem Microsoft war das so, dass ich mir sehr viel Zeit dafür genommen habe, also mein engeres Führungsteam einzubinden, ein erweitertes Führungsteam auch einzuladen, da auch offen zu diskutieren, aber auch Probleme zu diskutieren und die komplette Mannschaft, das waren auch einige tausend Mitarbeiter, wirklich zu informieren, was wir tun, was wir nicht tun, welche Richtung wir laufen, welche wir nicht laufen.
Was habt ihr denn damals im Wesentlichen verkauft bei Microsoft?
Die ganze Bandbreite. Das war alles. Das war
Office-Lizenzen?
Ja, das sowieso.
Also was war der Haupttreiber?
Der Haupttreiber ist natürlich die Unternehmens. Das waren die sogenannten Enterprise Agreements, also wo wir mit den Unternehmen diese kompletten Agreements über Software, also Betriebssysteme, Office-Systeme. Damals auch, das war auch ganz interessant, das ist vielleicht ein zweites Learning, was ich auch immer versuche weiterzugeben. Es ist ja so, dass man das Standardgeschäft, das kann ja jeder. Also auch der Vertrieb, der macht das. Der Vertrieb treibt ja die Standardprodukte eh. Also so ein Enterprise Agreement, wie es früher hieß, wird ja eh immer verkauft und vermarktet. Das muss ich als Chef ja nicht nur dreimal sagen. Aber es gibt ja Produkte, die in der Zukunft sehr wichtig sind. Also zum Beispiel, damals bei mir war es so, Cloud Services kamen hoch. Heißt heute Azure, aber es waren die Cloud Services, die vermarktet wurden. Das war so ganz am Anfang. Und uns war total klar, dass das die Zukunft ist. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe, obwohl das ein Mini-Umsatz war und auch ein Mini-Gewinn, habe ich immer wieder von diesen Cloud-Services gesprochen, habe die ganze Firma verrückt gemacht, also mich überfokussiert auf diese Cloud-Services. Da passiert auch was Lustiges. Wir sind dann zu diesem Jahresreview nach Amerika gefahren und dann waren dann da die Länder, alle waren so große Tafeln an die Wand gehangen, die Länder, die dann wie viel Cloud-Services verkauft haben. Und dann stand dann Deutschland mit knapp 1000 verkauften Verträgen und der zweitgrößte war USA mit 330. Also du kannst dir nur am Rande vorstellen, was da los war in USA.
Aber du wurdest gefeiert.
Ja, na klar. Aber das war ja, also das war, eigentlich ist das wichtig, wenn ich merke, dass ein Produkt in Zukunft sehr wichtig wird. Ich weiß aber, dass ich mein normales Geschäft mit anderen Produkten noch machen muss. Sich trotzdem den Mut zu haben, auf dieses neue Produkt als Chef zu fokussieren, das ist was, was ich jedem Startup und jedem auch Scale-Up gerne weitergebe.
Okay. Und dann aufgrund der Erfolge in Deutschland bist du dann irgendwann sozusagen in den US-Bereich hochgezogen worden?
Ja, das waren dann mehrere Anrufe. Steve Ballmer hat mich mehrere Male angerufen.
Ach wirklich, aber Steve Ballmer selber?
Ja, der macht das selber. Und dann hat er mich beim dritten Mal, hat er gesagt, ich rufe dich jetzt nicht nochmal an.
Aber weil du erst nicht wolltest?
Ja, ich war nicht so ganz sicher. Ich hatte ja gesagt, es gab so ein paar private Themen und unser Sohn, der hatte so ein paar Handicaps und ich war mir nicht ganz sicher, ob das amerikanische Schulsystem das leisten konnte. Fakt ist, es ist viel besser als das deutsche. Können wir gleich noch zu kommen. Aha. Und dann haben wir uns dann entschieden, rüber zu gehen. Und ich hab,
nach Seattle.
Ja, und bin dann drüben in diesen heiligen Gral, in die Produkt, als Corporate Vice President, also auch einer der wenigen Nicht-Amerikaner, als Corporate Vice President in diese Produktgruppe eingestiegen.
Und hast du auch mal Bill Gates kennengelernt?
Ja, natürlich, klar.
Natürlich, ja. Okay, und?
Also, ich habe Bill Gates mehrfach kennengelernt. Bill Gates ist auch neben Steve Ballmer, Bill Gates ist ein unheimlich smarter Typ. Also unheimlich smarter.
Das hätte ich jetzt erwartet. Ja.
Das ist jetzt, glaube ich, auch keine Neuigkeit. Ja. Und ich hatte ihn einmal in Berlin und dann hat er mir, da saß ich alleine mit ihm im Auto, wir sind durch Berlin gefahren, da hat er mich gelöchert mit Fragen. Ich konnte, glaube ich, keine einzige beantworten.
Zu Microsoft?
Nein, zu Berlin und okay. Zu Deutschland und okay. So. Also Ausländeranteil und was weiß ich und Bruttosozialprodukt und der wollte alles wissen. Aha. Und das Schlimme war, der hat sich auch alles gemerkt. Aber ich habe mich dann doch ganz tapfer geschlagen und eine Geschichte, vielleicht auch hier in diesem Podcast, die war auch nicht schlecht. Wir hatten, Bill Gates lädt einmal im Jahr die 50 größten CEOs ein, zu sich nach Hause.
Also weltweit die größten?
Weltweit die größten CEOs. Und die kommen auch in der Regel. Und okay. Ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht. Und dann sind wir dann mit dem Schiff rangefahren an sein Haus. Das ist ja so ein Riesenanwesen. Also,
und seine Mitarbeiter. Aber du warst dann als Mitarbeiter.
Ja, aber nur ganz wenige. Und ich hatte die Ehre, auch dabei zu sein. Mhm. Und stand dann da und habe dann diskutiert. Das war ein schöner Empfang. Und haben wir die Bibliothek gesehen. Und das ist alles das, was ich hier gar nicht im Detail erzählen möchte. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckt.
Er wohnt ja in Seattle, ne?
Er wohnt in Seattle da am See, direkt am Lake Washington. Und ich habe dann irgendwann, ging es dann dem Ende zu und ich musste noch ganz schnell ums Eck auf die Toilette, mal ganz kurz, und bin dann hingelaufen, da war ziemlich weit, und komme zurück, keiner mehr da. Alle weg. Ich denke, oh, was jetzt? Und ich gehe da so in der Warte, also sah ich das Schiff wegfahren, die hat mich echt vergessen. Und dann denke ich, oh, was mache ich jetzt? Und dann gehe ich so um die Ecke in das große Wohnzimmer. Da steht da Steve Ballmer, Warren Buffett und Robert Murdoch. Und ich.
Ja, okay. Und diese High Guys.
Ja, und ich komme da so rein, etwas verlegen und sage, Entschuldigung. Und Bill sagt, ach, komm her. Dann haben die mich da bestimmt 20 Minuten ausgefragt, die drei, wie es denn in Deutschland läuft und grundsätzlich und alles mögliche. Das war. Und dann sind die alle deutlich kleiner und gucken mir die ihren großen Brillen an. Da gab es leider noch keine Selfies. Ich glaube, ich hätte mich so nicht getraut, aber ich hätte total gerne mal ein Selfie gemacht.
Und dann bist du nachher noch aufs Schiff drauf, oder?
Nee. Dann hat er mir seinen Fahrer geholt und dann hat der Fahrer mich dann zum Hotel gebracht. Seitdem weiß ich auch, wo die eigentliche Einfahrt zu seinem Haus ist. Aber es behalte ich für mich. Okay. Aber das war eine sehr interessante Geschichte.
Aber das heißt, du hast die Zeit bei Microsoft in den USA auch nochmal, war eine riesen Lernkurve dann?
Ja, natürlich. Also erstens mal, die Amerikaner warten nicht auf die schlauen Europäer. Das mal in Frage, in Antwort. Es ist so, also man muss sich erstmal wirklich durchsetzen. Für viele Amerikaner, gerade so auch an der Westküste, ist ja die Welt an der Ostküste vorbei. Und dann musste ich im Prinzip auch dann auch mal zeigen, dass der Rest der Welt auch nicht auf den Kopf gefallen ist. Und dass man, das war am Anfang natürlich, und nicht vergessen, man ist nicht in der Sprache so wie ein Muttersprachler. Also man muss sich schon durchsetzen. Das macht einem Microsoft sehr leicht, weil die halt oft versuchen, Leute aus der Welt in nach Seattle zu ziehen, um halt das aufzubrechen. Das machen die auch sehr erfolgreich. Ich bin da nur, im ersten halben Jahr habe ich hart gekämpft und als ich dann akzeptiert war, war es gut. Hat es auch Spaß gemacht.
Wie muss man sich das vorstellen? Also du warst da VP?
Ja, sogar Corporate VP.
Also Corporate VP ist ja nochmal eine andere. Okay,
was ja, das ist schon mal so die Top 30 oder 40.
Top 30 bei Microsoft,
ist ja, das so? Also so die, haben wir Top 50, habe sie nicht gezählt, aber so, das war so die Größenordnung. Mhm. Und dann war man natürlich auch sehr involviert in die Produktstrategie. Man hatte sehr, also es war, ich habe sehr viele One-to-Ones bei Steve Ballmer gehabt, die auch immer sehr witzig waren.
Und der ist ja so ein sehr, auch so emotionaler Typ, ne?
In der Tat, sehr emotional. Also die One-to-Ones, die dann auf 30 Minuten angesetzt waren, dauerten dann 90 und irgendwann zog er die Schuhe aus und legte die Socken auf den Tisch und so. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, weil mit Steve Ballmer zu diskutieren hat unendlich viel Spaß, weil der ja unheimlich flink im Kopf ist.
Aber der ist ja am Ende ist ja auch ein Vertriebler eigentlich, oder?
Das ist ein Vollblut-Vertriebler, ja. Und er hat auch dann, also er hat auch dann, er macht auch unheimlich, also Druck, aber auf eine, ich finde, auf eine sehr respektvolle Art, also wenn man ihn persönlich kennt. Und auch so witzige Geschichten, wenn er nach Deutschland kommt, und er hat mich auch einige Male besucht hier, als ich noch den Microsoft Deutschland geführt habe, dann sind wir auch morgens immer zum Joggen gelaufen. Also erstens mal.
Er kann joggen, er sieht doch, er ist so ein riesiger
Schwert. Das ist genau der Punkt. Also er ist groß und schwer und ich bin damals noch mehr gelaufen. Dann stellt er einfach nur eine Frage und die Antwort dauert auch 2 Minuten, da kann er in Ruhe weiterlaufen und ich muss antworten. Aber das Witzige ist, dann kommt er mit seinem Security natürlich aus dem Hotel und hat dann anstatt Handschuhe sich Socken über die Hände gezogen, als Multimillionär oder
Milliardär,
genau. Und dann ist er neben mir hergelaufen mit den Socken dann. Ich habe gesagt, also ein paar Handschuhe könnte sich eigentlich doch noch erlauben.
Okay.
Aber das hat, also das Joggen haben wir wirklich häufig gemacht. Ich bin häufig mit ihm gejoggt und er ist da auch wie so ein Dampfwalzer. Also er heißt dann sehr ausdauernd, aber natürlich dann total außer Atem.
Und wie lange war das dann da in den USA, dein Intermezzo?
Auch 3 Jahre. Also ich war drei Jahre. Ich war 3 Jahre in Deutschland und 3 Jahre in den USA.
Und warum hast du aufgehört?
Also dann kam die Entscheidung, wenn man, das war eine Entscheidung, die wir in der Familie getroffen haben. Wenn man 3 Jahre im Ausland, also wenn man 5 Jahre im Ausland ist, ist der Weg zurück eigentlich sehr schwer. Und wir haben uns überlegt, sind wir Europäer, sind wir Amerikaner? Auch wenn wir in Amerika viele Freunde haben, vom Herzen her sind wir Europäer. Mhm. Das liegt daran, dass hier die Kultur ist die unsere, dass wir auch jetzt auch das alles viel kleiner ist. Also jetzt, was weiß ich, nach Spanien fliegt man 2 Stunden und diese ganze, wir haben unser Haus hier gehabt, die Familie und haben dann entschieden, wir könnten zurückgehen, es muss nur die Möglichkeit geben. Und dann kam aber auch wieder dieser berühmte Anruf, ob ich nicht Interesse hätte an einem Gespräch mit Bertelsmann.
Mit Thomas Rabe.
Thomas Rabe, genau. Und auch durch die Familie Mohn, also Liz Mohn war auch dabei. Und dann habe ich dann gesagt, das ist natürlich eine Opportunity, eine Möglichkeit, die man in Betracht zieht, weil dann als wirklich CEO von einem großen Teilbereich der Bertelsmann mit über 80.000 Mitarbeitern.
Avato,
genau. Mit vielen, vielen Aufgaben ist natürlich auch was sehr reizvoll. Und habe dann mit der Familie überlegt, interessanterweise war es dann so, als wir nach Amerika gingen, wollte meine Frau und mein Sohn nicht dahin. Als wir wieder zurück wollten, wollten sie nicht wieder zurück. Also es hat ihnen auch schon ganz gut gefallen, aber die Vernunft hat gesiegt. Wir haben gesagt, okay, wir gehen zurück.
Und dann bist du von Seattle nach Gütersloh gezogen?
Ja, so halb. Also ich habe in Gütersloh eine Wohnung genommen, aber am Wochenende war ich schon im Kölner Raum. Also ich komme aus dem Köln-Bonner Raum.
Okay.
Und ich bin aber die Woche über und habe in Gütersloh gelebt, ja.
Und um aber sozusagen die deutsche Wirtschaft zu Ende abzuwandern, ja. Warst du dann der Nachfolger von dem Rolf Buch?
Genau.
Der Rolf Buch ist ja heute der Chef von Vonovia,
ja, genau. Ne?
Also auch ein DAX-Konzern.
Ja, genau. Ja.
Und du hast dessen Nachfolger bei Avato. Und Avato ist ja die Service-Sparte von Bertelsmann, genau. Die man nicht so kennt, aber die 80.000 Leute, sagst du gerade, auch Umsatz 6, 7 Milliarden?
Ah ja, auch viele, viele Milliarden. Also um da jetzt auch die letzte Zahl kenne ich nicht, aber es waren auch deutliche Milliarden. Also wir reden hier über größer 5 Milliarden, ja.
Aha.
Also auch ein großer Konzern.
Aber was ganz anderes, ich meine, die machen ja Callcenter, die machen ja alles Mögliche. Und das ist aber schon was anderes als Microsoft.
Ja gut, aber das ist jetzt die Frage und das jetzt lernen wir uns ja langsam immer so dem Thema, was ist eigentlich Management oder was macht man im Management? Muss ich jedes Produkt im Detail verstehen? Bei einigen halte ich es schon für wichtig. Also ich halte zum Beispiel für wichtig, dass der CEO eines Unternehmens der Einzige ist, der Innovation treiben kann. Weil er muss im Prinzip erkennen, wo geht die Innovation hin, wo geht der Markt hin. Das kann man sehr schwer delegieren. Also ich muss, deshalb war die Informatik bei mir kein Nachteil, weil ich im Prinzip wusste, wie es funktioniert, wie IT funktioniert und die Themen. Jetzt so eine Firma wie eine Avato zu leiten mit den ganzen Säulen. Man hat ja durch die ganzen Tätigkeiten, die ich vorher auch mit dem Team und auch, die ich auch vorher gelernt habe, die ganzen Tätigkeiten, hat man natürlich ein Gefühl dafür, was ist wichtig, was bringt man zusammen, wo muss man Schnellboote rauslassen, wo muss man Bereiche schützen, wo sind die Innovationen, wie kann ich was zusammenführen. Eine Avato hatte ja die Besonderheit, dass das eigentlich 150 Schnellboote waren, die aber in alle Richtungen fuhren. Und ich hatte dann auch in Absprache mit der Familie und auch mit Thomas Rabe dann überlegt, wir müssten eigentlich 5 starke Säulen machen, aus vielerlei Gründen. A, kann ich die Säulen anders vermarkten? A, kann ich natürlich Synergien heben? Das hört sich sehr einfach an und sehr logisch an, aber im Prinzip 150 Unternehmen in 5 Säulen unterzubringen mit Leuten, die dann auch mit Führungskräften, die auch gut, sehr guten Job gemacht haben oder sehr guten Job machen, die natürlich auch teilweise ihre Eigenverantwortung ein bisschen verlieren, war ein sehr, sehr harter Job.
Sagen wir, die Säulen waren dann wahrscheinlich Druckereien auch noch, nehme ich
an. Ja, Druckerei, das war schon relativ konsolidiert, das war schon zusammen, aber es waren natürlich diese ganzen Logistiker, verschiedene Logistiker, die wir hatten, dann die ganzen IT, die IT-Sparte, die natürlich auch sehr groß war, mit auch verschiedenen Bereichen, die man zusammengefasst hat, die Callcenter. Das war jetzt wahrscheinlich der einfachste, weil es im Prinzip immer die gleiche Logik ist. Und das ist auch der größte Bereich gewesen. Finanzdienstleister, auch ganz klar, dass das auch ein großer Bereich war. Und das unter eine Führung zu setzen und im Prinzip in eine Logik zu bringen, das war meine Aufgabe. War Keine leichte Aufgabe, hat mir auch sehr viel Kraft gekostet, war aber auch wahrscheinlich einer der wichtigsten und besten Jobs, die ich in meinem Leben gemacht habe, das zusammenzubringen.
Aber im Sinne von Wertschöpfung, wo du am meisten Wert kriegst.
Von Wertschöpfung, aber auch die Kraft, die es gekostet hat. Ich habe dann auch gemerkt, man ist ja immer so, man tendiert ja immer dazu, ich kann alles, ich mache alles und ich bin der tolle Manager und sowas. Naja, das ist auch, man muss auch mal selber in sich reinhören. Ich habe auch gemerkt, dass ich körperlich wirklich gekämpft habe. Es war jetzt nicht schlimm, aber es war so, dass man merkte, dass das ist schon eine Herausforderung, so ein großes Bett zu schieben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber das war auch mit Sicherheit eine der größeren Herausforderungen, die ich hatte.
Und dann ging es wieder weiter. Dann
ja, das war interessant. Und dann kam die Diskussion Vertragsverlängerung und dann kam Folgendes. Und das macht man echt einen großen Sprung. Ich hatte ja vorhin schon auch mit dem René Obermann ein paar Mal unterhalten und der ist ja ins Private Equity gegangen. Und damals war ich da sehr weit weg von Private Equity, von Venture Capital und Growth Equity und die ganzen verschiedenen Themen. Und der René hatte zu mir immer gesagt, du bist eigentlich der perfekte Partner, auch Operating Partner, um Unternehmen auch wirklich zu unterstützen, um auch Mehrwert zu bieten. Und ich habe mich da mit ihm ein paar Mal getroffen und er hatte mir das schon so ein bisschen erklärt und schmackhaft gemacht und bekam dann ein Angebot von General Atlantic.
Wieder über,
das war aber eher ein Zufall. Ich hatte einen Personalberater in New York am Flughafen getroffen, der mich ansprach und sagte, die suchen da gerade und da ist eigentlich, die Job Description ist eigentlich genau das, was ich hier gerade in deinem Lebenslauf lese. Und dann habe ich dann die Gespräche geführt, war in Amerika, habe natürlich auch mit Deutschland, Europa gesprochen.
Also hatten ja hier den Jörn Nicolai,
Jörn, genau,
das war dein Kollege sozusagen.
Jörn ist mein ganz enger Kollege, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite.
Und aber der geht jetzt da raus, ne?
Ja, der geht. Aber er geht halb raus. Also jetzt erstmal, aber er geht jetzt immer raus und also mit Jörn zusammen und mit Christian Figge, den du, glaube ich, auch kennst, habe ich sehr, sehr eng zusammengearbeitet, jetzt 8 Jahre. Und dann im Prinzip dieser Sprung von der aktiven Führung eines Unternehmens in eine etwas passive, passives Unterstützen, Sounding Board, die auch bei den Geschäftsführern oder den Gründern im Prinzip auch dann mal zu sagen, so würde ich es machen, aber auch nur so wirklich so, also Hinweise zu geben.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen-Orientierungs-Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Dann hast du den Thomas Rabe gesagt, Mensch, weißt du was, Thomas, ich will nicht mehr verlängern. Hier GA, das ist
mein... Ja, das war so eine Kombination. Also der Thomas hatte etwas andere Vorstellungen, gab auch ein paar vertragliche Themen, die ich hatte und das passte dann für mich ganz gut. Da habe ich gesagt, okay. Und das war für mich erstmal ein großer Sprung in dieses Private Equity und da hat mir irgendjemand gesagt, ich war ja jetzt auch so ein bisschen in der Champions League. Und er sagte, nee, Private Equity, das ist die Champions League. Und das habe ich gar nicht verstanden, dass man im Prinzip, weil es ist ja was anderes. Ich werde ja im Prinzip jetzt auch in meiner jetzigen Tätigkeit, werde ich ja im Prinzip angerufen und die Unternehmen fragen mich, kannst du mir mal erklären, kannst du mir einen Tipp hier geben, was mache ich jetzt in meiner Organisation, was mache ich mit Governance-Themen, was mache ich überhaupt, worauf konzentriere ich mich, was ist bei Produktthemen und so jemanden in Anführungsstrichen neutralen zu haben, den ich dann auch regelmäßig fragen kann, mit dem ich mich auch austauschen kann, ich glaube, das ist so die Kunst.
Am Ende wird man gemessen an dann seinen 2-3 Investments, die man so macht.
Das ist natürlich, ja, klar.
Bei dem anderen Job wird man ja in ganz vielen kleinen Entscheidungen wahrscheinlich oder in einer großen Strategieentscheidung, weil die
Falle jetzt das Cloud-Business damals bei Microsoft.
Ja.
Aber irgendwie bei Private Equity ist doch so, man kann sehr gut sehen, für was habt ihr das gekauft und was ist es dann geworden?
Ja, aber das ist, letztendlich ist es richtig. Der Exit ist natürlich das wichtigste Ereignis. Aber wenn ich ein Unternehmen übernehme, investiere, dann werde ich ja auch genau wöchentlich und monatlich gemessen. Wie wächst es? Ist die richtige Strategie? Wachsen wir weiter? Treffen wir unsere Erwartungen? Treffen wir unsere Businesspläne? Das ist ja eigentlich ein ständiges Messen. Also von daher ist es für mich, also bis auf das Thema Excel, was natürlich sehr wichtig ist, ein ständiges Messen, habe ich es geschafft, das Unternehmen weiterzuentwickeln.
Was waren so deine größten Investments in den letzten Jahren dort?
Also ja gut, ich bin natürlich sehr früh bei Flix eingestiegen. Ich glaube, der Daniel war ja auch schon hier.
Ja.
Flix habe ich jetzt fast 8 Jahre begleitet als Beirat, später Aufsichtsratsvorsitzender. Schon
wahrscheinlich so ein Fundreturner sein könnte, oder?
Ja, natürlich. Das ist ein Unternehmen, was sich ganz, ganz toll entwickelt hat. Aber wo ich auch sehr, sehr viel und sehr, also sehr häufig war. Ich glaube, da war ich in der Anfangsphase wahrscheinlich einen Tag pro Woche. Da habe ich mit Jochen, mit André, mit Daniel, auch mit dem Teams unterhalten. Habe versucht, meine Meinung kundzutun. Aber auch ein ganz wichtiger Punkt, die drei führen das Unternehmen, nicht ich.
Mhm.
Das ist immer klar, ich kann Guidance geben, natürlich als Beirats- oder Aufsichtsratsvorsitzender auch mal deutliche Guidance geben, aber eigentlich sind verantwortlich fürs Geschäft ist immer das Führungsteam.
Und ihr geht dann da, was seid ihr reingegangen, da war es noch wahrscheinlich mehrere hundert Millionen schon wert? Oder
ja, genau, das war relativ klein, es war mehrere hundert Millionen wert und jetzt reden wir über deutliche Milliardensummen.
Ja, ja.
Und es war aber auch eine Achterbahn, also es sind am Anfang schon einige
Corona
Male.
Corona und so auch da?
Ja, Corona war natürlich sehr schwierig, aus diversen Gründen, aber da auch eine, vielleicht auch ein Learning für alle. Ich werde auch die ersten Meetings nicht vergessen. Es ging los mit Corona und dann gab es einen Shutdown in Italien. Dann kam das Management-Team mit einem Best-Case-Szenario und einem Worst-Case-Szenario. Das haben wir dann jede Woche getan. Und in der zweiten Woche habe ich gesagt, ich habe eine gute Idee. Wir machen das Worst-Case-Szenario zum Best-Case-Szenario. Ne? Was ja eigentlich das war genau die richtige Entscheidung. Also wir sind im Prinzip davon ausgegangen, dass diese Shutdowns und dass das Runterfahren des Geschäftes viel brutaler und schneller voranschreitet. Und da muss man die Entscheidungen treffen. Kosten, Personal, wobei da jetzt das noch war, aber auch dann die Verträge mit den Partnern und so weiter. Wir haben dann, also das Team hat sehr schnell, sehr konsequent reagiert. Und das war, glaube ich, auch, ich will nicht sagen die Rettung, aber das war ein ganz wichtiger Baustein, dass man, wenn man merkt, dass man in die falsche Richtung geht oder dass das passiert, dann sollte ein Unternehmen sehr konsequent und sehr schnell reagieren.
Und wie bist du an die gekommen? Also das Investment, haben die einfach bei euch gepitcht und du hast jetzt so angeguckt, und Mensch, dafür mache ich mich jetzt stark, das sehe ich, dass GA reingeht?
Oder? In dem Fall war es so, meine Kollegen hatten schon investiert und ich bin 3 Monate nach Investment reingekommen. Ah. Und die erste Aufgabe, die ich hatte, war, sagte, kümmere dich darum. Das war so der erste Job, den ich hatte.
Und das sind noch ein paar weitere Investments aus der Zeit?
Ja, natürlich, klar. Ich wir haben einen schönen Exit, das war die Control Expert. Mhm. Die ist dann an der Allianz verkauft worden. Das haben wir gemacht, das habe ich auch mit meinen Kollegen gemacht. Ich sitze immer noch bei Stuffbase, ich glaube, der Martin war schon hier.
Ja, war auch schon hier, genau.
Sitze
ja.
Ich auch im Board, da auch unterstütze ich auch sehr stark, also vor allem das Thema Go-to-Market. Ja. Tolle Firma aus Chemnitz, also muss ich hier, glaube ich, keine Werbung mehr für machen.
Ungefähr ein Jahr her, ich weiß noch, so Weihnachten letztes Jahr ist, glaube ich, die Folge gekommen, Martin Wöhringer.
Ja.
Wahnsinn, also was die da in Chemnitz gebaut haben, echt super.
Also ich bin sehr stark noch bei PowerCloud drin. Anydesk habe ich bis vor kurzem auch gemacht.
Anydesk ist ja der Teamviewer-Wettbewerber.
Ja, genau. Auch total spannend. Ja. Wie man als wirklich normalerweise sagt man, der Zweite ist ja immer der erste Verlierer. Aber in dem Fall ist es überhaupt nicht so. Und Anydesk ist starkes Produkt, schnell. Und das kann ich als Informatiker, glaube ich, jetzt ganz gut beurteilen. Also ein tolles Produkt, was mich auch sehr und was auch tolle Zahlen schreibt. Das sind so die Themen. Ich habe eine Zeit lang auch bei der ProSieben Newcom mitgearbeitet, aber habe mich nachher auf dann die anderen konzentriert. Aber das sind so die typischen Themen, ja. Und was ich natürlich auch gerne, was ich auch häufig mache, ist, gerade bei den, wenn wir den Markt scannen und auch Unternehmen ansprechen, dass ich auch mit dabei bin und sage, okay, was denke ich vom Management-Team, was denke ich vom Markt, wie sind die Chancen, wie sind die aufgestellt, wie ist der Go-to-Market-Ansatz?
Ich frage jetzt mal eine meiner berüchtigten, indiskreten Fragen. Wann in dieser Reise bist du eigentlich zum Einkommensmillionär geworden?
bei Bull. Bei Dell.
Also, weil du so viel Vertriebs...
Nein, überhaupt nicht. Das war, also manchmal gibt es auch Glück. Dell hat sich doch unglaublich entwickelt. Und es gab doch immer diese Stock-Options. Das waren nicht viele, aber ich glaube, die Dell-Aktie hatte sich, glaube ich, vor 10.000-fach oder sowas in der Richtung.
Ah, okay.
Und dann kam es natürlich irgendwann, na gut, das ist immer auf dem Papier, aber dann kam auf einmal, denke ich, hups, was ist ja da passiert? Und Dell war sehr, sehr erfolgreich, gerade so von 95 bis 2000.
Und ist die, sagen wir mal, das Gehaltsniveau in den USA wahrscheinlich nochmal anderes, ne? Wenn man dann irgendwie nach Seattle geht, dann ist
ja, aber das habe ich jetzt, das war bei mir jetzt nicht der Fall. Das war mir, wenn man so, wenn man Abgesandter ist, dann bleibt man meistens so grob in der eigenen, in der Struktur.
Okay.
Das war aber auch völlig okay.
Ja, gut, also ich sage ja schon, also für normale Einkommensverhältnisse schon aber viele, viele Jahre ein super Level gehabt, ne? Aber ich meine auch sehr viel bewegt.
Ja, wenn man es dann im Nachhinein sieht, denkt man, oh Gott, und jetzt hätte ich mir das vor, weiß ich nicht, am Anfang meiner Karriere erhofft, natürlich nicht. Kann man sowas planen? Nein. Kann man Ziele haben? Ich glaube ja. Und ich war mal vor Jahren war ich mal als Alumni auf unserer Schule. Und ich war jetzt wirklich nicht der beste Schüler. Das verklärt sich ja mit der Zeit immer dann.
Man wird immer besser.
Die Lehrer sagen, oh ja, der, da habe ich früher gesehen.
Kenn ich vom Fußball ganz viele Leute, die so in der Bezirkslehre waren, sagen, ich nur eine Verletzung von der Bundesliga entfernt.
Ja,
also, genau. Je älter man wird, desto näher man an der Bundesliga dran.
Genau. Und das war ganz nett. Und dann war eine große Aula voll. Und da war auch sogar, da war selbst der Spiegel da. Es war also echt relativ voll. Und ich habe dann so ein bisschen erzählt. Da war ich noch damals Microsoft-Chef. Und dann kam so ein ganz kleiner, so ein 17-, 18-Jähriger, stand dann auf und guckte mich an und sagte, ich habe eine Frage, wie kann ich in 10 Jahren Ihren Job haben?
Was war die Antwort?
Ich habe dann mal überlegt und habe gesagt, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich 3 Dinge. Das eine ist, ich nenne es mal Leadership. Ich glaube, du musst nicht nur deine Rechte kennen, sondern auch deine Pflichten. Also das Arbeiten, also dieses Walk the Talk, was die Amis sagen. Dass man im Prinzip, auch wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Und auch so ein bisschen durchhalten. Also ich sage, es gibt ja Leute, die sagen, da ist ein Problem, löse es. Also dieses Zurückdelegieren, die ganzen Dinge. Also ich finde, dass man immer so ein bisschen mehr tut, als von einem erwartet wird. Mhm. Ich glaube, das ist so, das beschreibe ich mal mit Leadership. Mhm. Und das zweite ist, das ist eigentlich mein Lieblingsthema, Fokus. Dass man sich auf eine Sache konzentriert und die auch wirklich zu Ende führt und nicht alle 3 Wochen eine neue Idee hat, sondern bewusst mal dranbleibt oder sagen wir die wichtige Sache zu Ende führt. Dieser Fokus ist zwar wichtig, das ist ein ganz wichtiger. Und das dritte Thema ist, ich nenne es mal Leidenschaft. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand in seinem Leben erfolgreich war, wenn er nicht für irgendwas gebrannt hat. Also wenn ich für eine Idee oder für einen Job nicht brenne, dann werde ich nicht erfolgreich sein. Und das heißt aber auch für mich als Chef, wenn ich einen Mitarbeiter sehe, der nicht dafür brennt, was er tut und diese Leidenschaft nicht mit reinbringt, dann hat er den falschen Job oder ich habe ihn im Prinzip noch nicht so motiviert. Ich glaube, das ist dieser Dreiklang von, dass ich mich fokussiere und richtig arbeite, auch das Thema Leadership führe und auch mich, also wirklich auch merke, dass ich brenne für Dinge. Und das kann ich wahrscheinlich zurückspielen hier, wenn ich das OMR sehe, was ihr alle aufgebaut habt. Das hast du nicht gemacht. Du hast jeden Tag, bist du morgens aufgestanden, hast Lust, was zu verändern. Sonst machst du es nicht. Und das war eigentlich das, was ich ihm gesagt habe. Ich habe gesagt, welcher Job das dann nachher ist, das ist völlig wurscht.
Aber hat es dich nie gewurmt, über all die Zeit sozusagen nicht selber Unternehmer zu sein? Weil ich meine, das kriege ich ab und zu so gespiegelt, auch privat mit Freunden, die auch tollen Führungspositionen sind, sagen, Mensch, ja. Aber noch lieber wäre ich eigentlich irgendwie jetzt Gesellschafter oder selber Eigentümer von irgendwas?
Überhaupt nicht. Nie. Also ich habe am Anfang in meiner Schulzeit meiner Studiumzeit habe ich, glaube ich, 250 PCs verkauft. Das war drüben damals viel. Ich habe so ein kleines Geschäft aufgemacht und habe dann meinen Studenten die ganzen PCs verkauft, die zusammengebaut und das war ja früher noch Handarbeit. Die wurden ja dann auch von Hand die Platinen noch zusammengesteckt und sowas. Da war ich so, da habe ich eine Selbstständigkeit gehabt. Also so kleine Selbstständigkeiten hatte ich. Aber mir hat den Weg, den ich jetzt gegangen bin, der ja auch so eine Mischung ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt selbstständig bezeichnen kann, was ich die letzten Jahre gemacht habe, aber ich glaube, diesen Weg, den ich gegangen bin, den habe ich keine Sekunde bereut.
Und das hast du gerade 3 sozusagen Tipps gegeben. Würdest du sagen, dass das auch konkret diese Zutaten waren, die dich in diese Laufbahn oder die diese Laufbahn ermöglicht haben? Also, oder gibt es eine andere Formel,
es gibt nur so ein paar Dinge, die.
Also Glück auch, wahrscheinlich immer?
Glück ist immer dabei. Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt noch so 1-2 Sachen, die ich auch in meiner Karriere gelernt habe, die ich auch sehr gerne weitergebe. Es ist ja letztendlich so, dass man ein Geschäftsmodell immer hinterfragen muss. Im Zweifel auch selber kannibalisieren. Und das fällt sehr schwer. Also ich will jetzt nicht das Kodak-Beispiel nehmen oder das Windows Phone-Beispiel. Da gibt es ja viele Beispiele, die es genau nicht gemacht haben. Aber dass ich mir die Frage stelle, und das war bei der Telekom häufig so, dass ich dann mich selber kannibalisiere, auch im Festnetzgeschäft. Also was kann ich an anderen Themen machen? Und dieses ständige Überlegen, bin ich noch auf dem richtigen Pfad? Muss ich justieren? Muss ich mich vielleicht auch selber kannibalisieren? Also neue Themen aufbauen? Zum Beispiel ein SaaS-Modell versus On-Premise, also im Software-Bereich. Oder das fällt einem sehr schwer, weil man erstmal Umsatz verliert. oder erstmal auch vielleicht nicht in die richtige Richtung geht. Bei Microsoft war es das mit den Cloud-Services. Aber wissentlich, dass es der richtige Weg ist. Und diesen Mut zu haben als Manager, und das unterscheidet, glaube ich, starke von schwachen Managern, den Mut zu haben, die Entscheidung zu hinterfragen, auch eine falsche Entscheidung klar zu äußern und dann im Prinzip auch zu justieren. Das sind die starken Manager von heute.
Ich habe das Gefühl, so, wir kennen uns ja noch nicht gut, aber so von was ich jetzt mitbekomme, auch sehr viel mit Menschen Netzwerke bauen. Also du hast gerade im Vorgespräch erzählt, naja, also dass die Tatsache, dass der Ronaldo bei Chrono24 mit investiert ist, das ist irgendwie auch am Ende, hast du da mal ein Intro gemacht zwischen den Chrono-Leuten und dem Fernando Caro, deinem Nachfolger bei Arvato, dem Chef von Bayer Leverkusen mittlerweile auch. Der da irgendwie, das ist irgendwie eine kleine Welt und du weiß, mit den Leuten umzugehen.
Ja, Netzwerke baut man aber natürlich nicht bewusst auf, sondern Netzwerke entstehen ja. In ziemlich zum Beispiel ist ganz häufig so, dass man natürlich auch Leuten Gefallen tut oder im Prinzip auch diskutiert, auch mal Gespräch führt und auch nicht gleich, was weiß ich, was die Hand aufhält, sondern auch mal offen ist. Und das ist ja so ein Stück weit, ich will nicht sagen geben und nehmen. Natürlich entbaut sich ein Netzwerk auf, auch jetzt durch meine Bitkom-Tätigkeit, das ist wahrscheinlich auch klar.
Also der Verband, ne?
Der Verband selber ist einer der größten und mächtigsten oder stärksten Verbände in Deutschland, auch sehr einflussreich in der Politik, wobei es kein Lobbying-Verband ist. Aber das ist, man baut sich natürlich, auch durch seine Art baut man sich Netzwerke auf. Und die Netzwerke bleiben auch bestehen, auch wenn man mal den Job wechselt oder wenn man auch mal aussteigt. Das ist ja, sind ja sehr stark persönliche Netzwerke. Und das ist in der Tat ein Vorteil, auch für die Unternehmen, die ich jetzt betreue. Wenn es da mal durchaus mal ein Thema gibt, dann kannst du hier mal eine Tür öffnen oder kannst du den mal fragen. Dann kann man das natürlich auch mal tun. Und so war es jetzt bei Chrono24. Der Jörn kam zu mir und sagte, ja, es wäre schon toll, wenn Ronaldo vielleicht mal, der ist doch Uhrenfan und Fetischist und dann habe ich gesagt, hast du da keinen Kontakt? Ich sage, ich muss mich ein bisschen outen. Ich bin nicht der größte Fußballfan, aber ich glaube, ich weiß, wie ich da rankomme. Und dann habe ich Fernando angerufen. Fernando sagt, natürlich kenne ich den. Und dann ging es zack, zack. Und dann habe ich den Kontakt hergestellt.
Also Fernando Caro, muss man sagen, ist auch eine schillernde Figur. Wie ist Erwartungschef jetzt irgendwie als Nachfolger. Aber Spanier und ist irgendwie auch, glaube ich, ist bei Leverkusen, wie nennt man das? Präsident ist er da nicht.
Ich glaube, Geschäftsführer ist er.
Geschäftsführer von, also ist er jetzt, Erwartet ist er raus, ne?
Ja, schon lange.
Der macht nur Leverkusen, ne?
Ja, schon lange. Also schon 5 Jahre. Ja. Und das ist natürlich auch jemand, der auch Gott in die Welt kennt, auch sehr offen ist.
In der Fußballszene?
Also, ja. Der natürlich in der Fußballszene jeden kennt. Das war, lag ja nichts näher als Fernando anzurufen.
Ja.
Und das habe ich dann noch gemacht und der hat mir dann den Kontakt verschafft und dann habe ich das mit Tim diskutiert und dann ging das seinen Weg. Und dann habe ich aber auch nichts mehr getan. Also von daher will ich da nicht so viel Positives für haben, aber es war einfach, das sind einfach so die Zufälle, die man im Leben hat und das schadet bestimmt nicht, wenn man den einen oder anderen kennt.
Was kommt jetzt bei dir in den nächsten Jahren? Was hast du geplant?
Also ich bin jetzt natürlich noch sehr intensiv mit General Atlantic und auch mit den Investments, die wir haben. Ich habe mich nur im letzten Jahr bei General Atlantic etwas reduziert von der Arbeitszeit her. Das haben die auch mitgemacht. Du hast für mein Alter gesagt, ich will es gar nicht nochmal laut sagen, aber ich bin natürlich auch jetzt schon, naja, so alt auch wieder nicht, aber trotzdem. Und ich werde zusätzlich noch was sehr Spannendes machen.
Oha.
Und das wird dich mit Sicherheit interessieren, aber ich kann es dir jetzt noch nicht verraten.
Aber ist es eine wirtschaftliche oder eine politische Tätigkeit?
Eher wirtschaftlich.
In Deutschland?
Ja.
Ist denn bei dir nie irgendwie der Ruf gekommen, auch in die Politik irgendwie zu gehen, was zu machen und dort dich irgendwie einzusortieren in irgendeiner Form?
Ja, lass mal einen Moment vielleicht in die Politik gehen. Also ich habe natürlich die letzten 6, sogar die letzten 10 Jahre sehr intensiv mit Politikern zusammengearbeitet, auch sehr viele Einzelgespräche geführt. Und
wir reden dann auch von wirklich Scholz, Habeck, Lindner, so
die ganze auch Merkel und auch sehr viel die auch ich habe auch von vielen habe ich auch die persönlichen Rufnummern und wir haben uns auch wirklich intensiv ausgetauscht und die Politik ist ja auch sehr froh, wenn sie Feedback bekommt, auch ehrliches Feedback. Mhm. Und das habe ich sehr gemacht. Also ich würde wahrscheinlich als Politiker grandios scheitern.
Warum?
Das hat mir mal der Armin Laschet gesagt. Also man hat keine Hausmacht auf der einen Seite, wenn man als Quereinsteiger. Vielleicht sind wir auch ein Hauch zu pragmatisch, was in der Politik schwierig ist. Also gerade jetzt die Themen, die wir jetzt ja alle diskutieren in Deutschland, die auch so eine gewisse Unzufriedenheit hervorrufen, was ich eigentlich sehr schade finde, weil wir ein tolles Land haben, liegt ja daran, dass die Themen, die wir gerade diskutiert haben, Fokus auf wenige Themen, klare Kommunikation, auch erklären, was ich tue, und das Ganze überfokussieren auf die wichtigen Themen für Deutschland. Das passiert ja genau nicht gerade. Und man stellt sich die Frage, warum nicht? Weil man immer in diesen Kompromissbereitschaften hängt. Das ist jetzt bei dem Haushaltsthemen so. Und die meisten Politiker, die ich kennengelernt habe, sind auch nicht willens oder in der Lage, klare Ansagen zu machen. Und da gibt es echte Unterschiede. Also gerade in der Vergangenheit mit Merkel oder auch mit Schäuble oder de Maizière, war das gespannte Gespräche immer anstrengend, fordernd Und ich habe das Gefühl gehabt, also es war, da war man sehr gut vorbereitet. Jetzt ist es mir ein bisschen zu weich, also die Gespräche, die ich geführt habe. Und ich möchte jetzt auch hier gar keinen positiv oder negativ hervorheben. Ich finde einfach, ich würde mir so wünschen, dass wir wirklich, wenn wir Führung bestellen, auch Führung bekommen. Und das fehlt jetzt so ein bisschen. Es wird sehr viel hinter verschlossenen Türen, passiert sehr viel. Wir haben wirklich Themen, die wir angehen müssen. Das Migrationsthema läuft auf dem Ruder. Wirtschaft, Energie, Bildung, das sind ja wirklich einige echt große Themen. Mhm. Was würde ich als Bundeskanzler...
Wollte ich sagen, was würdest, wenn du jetzt mal einen Tag da selber...
Ja, ein Tag wäre wahrscheinlich zu wenig, aber was würde ein Unternehmenslenker tun? Mhm. Der würde auch genau das tun, was ich gerade beschrieben habe. Der würde sagen, wo sind die drei größten Probleme? Das ist mit Sicherheit das Migrationsthema, das ist mit Sicherheit die Wirtschaft, weil ohne die Wirtschaft läuft wenig. Wir haben ja kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem in Deutschland. Also Einnahmen, höchsten Steuersätze, wir haben ja Rieseneinnahmen. Aber wir haben halt bei den Ausgaben, wir werfen die Symptome mit Geld zu, aber wir bekämpfen die Ursache nicht. Und das sieht man jetzt gerade bei dem Thema Energie, dass wir da auch jetzt uns komplett aus dem Markt schießen und auch merken, dass 20% der Unternehmen gerade ins Ausland abwandern. Das sind natürlich große Zahlen. Und auch das Thema Bürokratisierung. Wir haben mittlerweile jedes Jahr 100.000 Personen im öffentlichen Dienst mehr, 5,5 Millionen Angestellte. Und wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, wir haben 2012 hatten wir circa 9 Milliarden Personalkosten und letztes Jahr hatten wir 36 Milliarden Personalkosten.
Also im
öffentlichen Dienst. Wir bauen unheimlich viel auf. Und diese ganzen Themen jetzt, die würde ich mir hinlegen und würde sagen, so, ich konzentriere mich auf 2 oder 3 und würde die auch als Bundeskanzler wirklich vorantreiben. Welche Themen das sind, braucht man jetzt hier vielleicht, das sieht ja vielleicht jeder anders, aber das würde ich mir wünschen, dass man sagt, okay, es sind diese 3, 4 Themen. Und wenn ich unsere Bundesminister mal, und ich habe sie ja begleiten dürfen, dann sehe ich, dass die von einer Bühne auf die andere springen. Und die sind ja komplett dicht, aber die drehen sich ja irgendwo mit Lichtgeschwindigkeit im Kreis. Wie soll ich auch jetzt als Unternehmenslenker mal wirklich konzentriert arbeiten, wenn ich jede 20 Minuten von einer anderen Kamera gezogen werde. Und ich glaube, da mal sich hinzusetzen, klar die Ziele zu definieren und auch wirklich voranzugehen, würde ich machen. Und das ist in der Politik nicht ganz so einfach.
Mhm. Würdest denn du, wenn du jetzt sozusagen nochmal 20 wärst, würde dasselbe studieren, auch in Deutschland studieren und so?
Ja, ich würde das Gleiche studieren. Ich würde es auch in Deutschland studieren. Ich würde auch in der Informatik bleiben. Vielleicht mehr Richtung Künstliche Intelligenz, aber das war bei mir auch schon, da gab es die Fuzzy-Logik, also selbst vor 30 Jahren haben wir KI schon diskutiert und die Logik ist die gleiche.
Also das heißt, du würdest deine Karriere auch wieder auf Deutschland ausrichten?
Ich würde in Deutschland studieren, vielleicht ein paar Auslandssemester, aber ich würde in der Informatik bleiben. Vielleicht auch jetzt, ich bin auch technisch interessiert, ich bin auch so ein kleiner Geek. Also ich habe auch jedes technische Neuigkeit, habe ich, da probiere ich aus und arbeite auch daran. Ich schreibe auch immer noch, wenn es mal irgend geht, mal das ein oder andere Programm. Aha. Allerdings ein bisschen weniger in der letzten Zeit, aber einfach in diesem Thema drin sein. Ich würde das Gleiche wieder machen. Ich habe nämlich gelernt oder ich habe auch in meinem beruflichen Leben gelernt, auch wenn ich ganz andere Sachen gemacht habe, wie du gerade gesagt hast, wenn man eine Basis hat, wie eigentlich Datenverarbeitung, wie Informatik funktioniert und Digitalisierung, hilft einem das bei jedem Thema. Weil man weiß im Prinzip, wie Daten abgelegt wird. Man weiß, wie Rechner funktionieren, man weiß, wie Programme geschrieben werden. Man weiß, wie User-Interfaces gebaut werden. Es gibt einem ja viel ein ganz anderes Gefühl, auch darüber zu reden, was ist wichtig, weil die Digitalisierung ist ja immens wichtig.
Bist denn du jetzt auch entsprechend großer AI, Fan kann man nicht sein, oder kann man nicht schlecht sagen, aber so sagen wir mal, voller Erwartung, dass das jetzt in den nächsten Jahren komplett alles verändert?
Es wird alles verändern. Also auch was man jetzt schon sieht, diese LLMs, diese Large Language Models, die ja jetzt auch genutzt werden, die sind ja schon unheimlich mächtig. Und weil das ja auch von der Logik her, wenn man sich mit der Logik beschäftigt, wie die funktionieren, ja auch erst durch die Rechenpower kommt und nicht die Möglichkeit. Ist auch ein Nachhaltigkeitsthema. Das gibt mir mal. Aber ich habe auch jetzt mit Midjourney schon Bilder kreiert und das ist ja auch schon unglaublich. Macht sehr viel Spaß.
Aber es gibt auch keine Geschäftsmittel aktuell.
Es gibt auch schon Geschäftsmodelle. Also ich kann zum Beispiel, kann ich mir mit Midjourney bauen.
Klar, aber das sind jetzt ja, sagen wir mal,
kleine. Erstmal kleine. Ja. Und aber das eigentliche Geschäftsmodell, das mal vielleicht einzufügen, ist ein Unternehmen wie die großen Automobilhersteller oder die großen Telcos, die ja unglaublich viele Informationen haben. Nehmen wir mal alle die ganzen Handbücher der Automobilhersteller für die verschiedenen Autos der letzten 30 Jahre. Wenn die alle im Prinzip mal eingelesen werden oder in einem speziellen LLM gebaut werden, kann ich ja jede Frage der Welt stellen. Da kann mir ja diese LLM, also diesen Chatbot, der kann mir ja im Prinzip jede Frage viel besser beantworten als jeder Spezialist. Mhm. Und ich glaube, in diese Richtung, also Unternehmen sich zu optimieren, auch zu verbessern, Qualität zu verbessern, ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Die meisten Unternehmen arbeiten schon längst daran. Und das wird sehr viel verändern. Aber jetzt sind wir auch wieder ein Stück weit in der Politik. Auf der einen Seite gehört natürlich eine gewisse Regulierung dazu. Also ich möchte natürlich jetzt nicht, dass irgendwelche Roboter auf irgendwelche Leute schießen oder das ist ja klar. Oder dass auch kritisch, oder dass zum Beispiel auch bei einer ernsten Diagnose ein Arzt nochmal drüber schaut, bevor eine künstliche Intelligenz sagt, das ist dies oder jenes. Das ist für mich gar keine Frage. Aber was machen wir jetzt, bevor die künstliche Intelligenz überhaupt da ist, regulieren wir in Europa schon wieder. Die Amerikaner entwickeln, die Chinesen holen sich die Daten und wir regulieren schon wieder. Und das ist eine verflixt gefährliche Wette, die wir hier eingehen, weil wir versuchen schon wieder in den Grundzügen was einzudampfen, was eigentlich sehr wichtig ist. Also nochmal, die wichtigen Dinge, also gerade die kritischen Themen, ja, die sollten reguliert werden. Ich habe ja gerade einige Beispiele genannt. Aber man sollte das auch mal laufen lassen. Und uns fehlen doch sowieso, auch gerade in Deutschland, Daten. Also wir haben zum Beispiel zur Corona-Pandemie haben wir 3 Millionen Datensätze im Ausland eingekauft, um Corona zu verstehen, obwohl wir alle Daten selber haben. Aber wir dürfen sie nicht nutzen. Das waren so Themen, die die kann man eigentlich nicht verstehen. Und wir machen bei der AI das gleichen Fehler wieder. Wir gehen wieder hin, regulieren. Und damit würgen wir Geschäftsmodelle ab, die eigentlich gerade entwickelt werden.
Wobei ich jetzt das Gefühl habe, der Jonas Andrullist von Aleph Alpha, cool, ärgerst du dich eigentlich, dass du den verpasst hast als Investment? Aleph Alpha hätte man ja wahrscheinlich auch als GA gut dabei sein können.
Also erstens mal, wir ärgern uns über jedes Investment, was erfolgreich ist, was wir verpasst haben. Und da gehört das mit Sicherheit auch zu. Aber man ist immer nachher schlauer als über den Lottozahlen. Man weiß es halt vorher nicht.
Aber der scheint jetzt ja eine gewisse Nähe zu haben zu Herrn Habeck. Und das scheint ja irgendwie, also dass die da schon drüber sprechen, wie jetzt Deutschland vorgeht. Zumindest nehme ich das so wahr, also dass da jetzt irgendwie schon eine Nähe besteht. Also Habeck und sein Umfeld sich da dieses Thema KI schon jetzt dem öffnen und da eine Nähe suchen und überlegen gemeinsam, wie muss man da vorgehen.
Also nicht nur Habeck, sondern auch der Innenminister oder die Innenministerin und die komplette öffentliche Hand beschäftigen sich sehr intensiv mit künstlicher Intelligenz. Und auch wie auf die Bund und Länder haben auch eine gemeinsame, es gibt eine sehr interessante Plattform, die gebaut worden ist. Das ist der GAFTECH Campus hier in Berlin ist der, wo man im Prinzip sehr intensiv dort über das Thema künstliche Intelligenz und Einsatz in der öffentlichen Hand nachdenkt. Also es gibt schon eine ganze Reihe Bereiche. Das geht auch in eine gute Richtung. Geschwindigkeit wünscht man sich immer, gerade in Deutschland. Aber da passiert einiges, auch sehr positiv. Und ich glaube, wir können da auch so Themen wie, wir erinnern uns alle an die Grundsteuer, an die Grundsteuer, die wir alle abgeben mussten, die meisten von uns. Und wo ich mir die Frage gestellt habe.
Die Wohnungen oder Häuser besitzen, die mussten sich
das Wohnungen, Häuser, Grundstücke. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ich hatte das auch natürlich und habe mir das angeschaut. Und jede Information, die von mir abgefragt wurde, die gibt's schon. Die gibt es in irgendeinem Kataster einer Behörde. Da hab ich gesagt, warum wollen die das von mir wissen? Die haben doch alle Informationen. Und da stelle ich mir dann wirklich die Frage, warum hat man nicht das alles zusammengefasst und vielleicht zu einem finalen Abstimmen nochmal demjenigen geschickt und gesagt, hier sind deine ganzen Informationen, sind die richtig?
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Blickst du dann jetzt, also auch gerade vor dem Hintergrund deiner Erfahrung in den USA und dieser verschiedenen Konzerne, auf die Plattform Deutschland, wenn man das mal so formuliert als Plattform, am Ende ist ja so ein Land auch nichts anderes als irgendwo eine Organisation, eine ganz große, positiv für die nächsten Jahre oder bist du da sehr skeptisch? Wie siehst du das?
Also ganz tief in meinem Herzen bin ich eher skeptisch. Ich bin Ich lebe sehr gerne in Deutschland und ich habe auch überhaupt keine Idee, auch hier mal jemals wegzugehen. Ich glaube, wir haben ein tolles Land, auch mit, wo wir auch in Freiheit Dinge sagen dürfen, und wir haben viele, viele Dinge, die wir uns erarbeitet haben. Ich bin so ein bisschen nervös, wenn ich das Thema Bildung sehe. Hm. Also ich nicht die PISA-Studie angefangen, aber auch, wie wir uns dem Thema Digitalisierung nähern. Ich glaube auch, also gerade so die Schulabgänger, unser Schulsystem, was ja irgendwo auch viele Jahre gepriesen wurde, aber wenn ich jetzt sehe, dass 43% der Grundschüler nach Abgang nicht richtig lesen können, dass wir im Prinzip auch viele haben, die nicht richtig Deutsch kennen, was übrigens kein Migrationsproblem ist, sondern auch teilweise auch in deutschen Familien, dass wir 50.000 Abgänger haben, also ohne Schulabschluss, dass sehr viele Unis abbrechen und so. Da ist irgendwas faul, und ich glaube, diese Thematik anzugehen, auch wie wir uns in der Corona-Pandemie geschlagen haben. Das war ja im Prinzip nur die Schulen und die Lehrer, die sich im Prinzip damit beschäftigt haben, haben es weitergeführt. Und wir sind dieser Absturz jetzt bei PISA, den auf die Pandemie zurückzuführen, halte ich für völlig falsch, weil wir hatten, das war eins der Projekte, die ich sehr stark gepusht habe, das war dieser Digitalpakt Schule mit diesen 5 Milliarden. Ich habe mich da unglaublich für eingesetzt. Ich habe jeden Landesminister angeschrieben. Ich habe mich
als
Bitkom-Chef damals, ja. Weil das mir total am Herzen liegt, das Thema Bildung. Das ist ja unser Asset. Das ist ja das, was Deutschland eigentlich nur besitzt. Wir haben ja nicht wenig Rohstoffe. Also gerade das, unsere Ingenieure und Informatiker. Und ich habe alle angeschrieben und wir hatten diese 5 Milliarden zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich gemerkt, dass die gar nicht abgerufen werden. Und es sind, glaube ich, letztendlich nur 1,5 Milliarden oder weniger als 2 Milliarden abgerufen worden. Und dann stellt man sich die Frage, ja, wieso das denn? Alle Schulen sehen sich nach IT-Ausstattung, sehen sich nach moderner Struktur und keiner ruft es ab. Und habe mich dann damit beschäftigt und habe dann gesehen, dass die Anforderungen an die Schulen unendlich hoch waren. Also es waren über 80 Seiten, die ausgefüllt werden mussten. Es musste ein Medienplan erstellt werden. Es mussten Nachweise erbracht werden. Dann war nicht ganz klar, was passiert eigentlich mit den angeschafften iPads oder Pads. Wer wartet die eigentlich? Und. Also da haben wir uns wieder wieder eine tolle Idee gehabt. Und die ist dann in dem ganzen Föderalismus völlig eingebrochen. Und das ist natürlich wirklich auch, was war für mich sehr, sehr frustrierend.
Also jetzt haben wir verstanden, du würdest sozusagen auf bestimmte Themen fokussieren, aber bist aufgrund von Bildungsthemen eher skeptisch, was die Plattform Deutschland anbelangt. Aber das sind ja zumindest Sachen, die man selber in der Hand hat. Das ist ja irgendwie was könnte man ja ändern. Also die generelle Tektonik zerquetscht zu werden sozusagen zwischen den USA und China. Diese großen geostrategischen Fragen, die beschäftigen die nicht so sehr, weil wir so am Ende ein relativ kleiner Markt sind von den Leuten her im Vergleich. Das belastet nicht, das ist gar nicht so schlimm, wenn man halt die richtigen Produkte noch von einem Know-how her bauen kann.
Es ist jetzt dann wieder eine breite Frage, aber erstens mal sehe ich nicht nur Deutschland, sondern auch die EU. Und ich glaube, dass wir in der EU die Impulse setzen können, mit Deutschland als dritt- oder viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, aber auch die größte in Europa. Also wir könnten in der EU deutlich mehr Impulse setzen. Deshalb ärgert mich diese ständige Enthaltung Deutschlands in der EU-Kommission sehr, weil wir einfach zu vielen Dingen keine Meinung haben können, weil die handelnden Parteien sich nicht einig werden. Mhm. Das finde ich, das ist genau das Thema, was ich erzählt habe, dieses Nicht-Fokussieren auf klare Themen. Ich glaube, dass Europa gut daran tut, sich neutral zu verhalten und nicht zu sehr in die eine oder andere Richtung zu bewegen.
Was ist das möglich, glaubst du überhaupt?
Es passiert ja gerade. Also es war eine Zeit lang, war mal auch von Minister Habeck sehr stark gefordert, sich so ein bisschen von der Abhängigkeit Chinas zu entziehen. Aber das funktioniert ja genauso wenig wie USA. Also die Abhängigkeiten, diese globalen Abhängigkeiten sind ja
gerade. Also heißt, du meinst, diese Neutralität kann man auch aufrechterhalten und wird nicht irgendwie gezwungen werden, in ein Lager zu gehen zu müssen?
Also die Neutralität kann man aufrechterhalten, plus man muss sich natürlich Resilienzen schaffen in wichtigen Bereichen. Und das hier zum Beispiel, was diskutiert wird, gerade mit den Chips, die jetzt hier in Deutschland produziert werden sollen, und auch viele andere Themen, wo ich sage, da brauche ich einfach Know-how, ob es jetzt Medikamente sind, ob es Energieversorgung ist. Ich muss dafür sorgen, dass ich mich nicht erpressbar mache in bestimmten Bereichen. Das wird nicht überall gelingen, aber ich bin eigentlich eher ein Freund davon zu sagen, Neutralität und die Stärke aufzubauen, sich auf sich selber zu konzentrieren.
Lacht man sich nicht trotzdem so ein bisschen irgendwo kaputt in den USA über die Firmen, die wir hier bauen? Weil du kennst jetzt Microsoft, was sind die mittlerweile wert? Eine Trillion oder so?
Ja, ich glaube, mehr, zwei irgendwas.
Wir reden jetzt hier von Firmen, auf die wir stolz sind, zu Recht ja auch, in den Flixbus. Und die machen dann vielleicht den nächsten einen IPO mit, sagen wir mal, 3, 4, 5 Milliarden. Ich weiß nicht, irgendwas in dem Bereich. So, das ist ja so einfach so weit weg alles, dass man sich fragt, wo die Bewertung, also ist man da auf der Bewertungsseite nicht so weit abgehängt, dass man das eigentlich nie wieder aufholen kann?
Ich glaube, du unterschätzt eine Sache, das ist unser Mittelstand. Wie viel Hundert und Tausend Weltmarktführer wir in Deutschland haben, mit tollen Produkten, und die in Summe sind ja auch eine Macht. Also wenn du jetzt eine Flixbus erwähnst, ich weiß nicht, in 26 Ländern Marktführer, das sind jetzt eher die neueren Unternehmen, aber auch viele unserer klassischen Marktführer oder Unternehmen, die wir haben im Mittelland, sind sehr, sehr stark weltweit. Und die brauchen natürlich Nachwuchs, die brauchen Fachkräfte. Wir haben über 630.000 Fachkräfte, die uns fehlen, 140.000 in Informatik. Das komme ich wieder zu meinem Thema Bildung und wie ich das machen kann. Wir haben ein sehr starres Arbeitszeitgesetz. Ich muss ja im Prinzip immer, ich darf ja nur, ich glaube, weiß ich nicht, am Tag 11 Stunden arbeiten. Wir haben einen Tag, also der ist dann, dann muss ich x Stunden Pause machen. Warum haben wir keine Wochenregelung? Weil das ja jetzt in der Zeit überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ich gehe doch abends gerne mal kurz in meine Mails. Oder morgens früh, und vielleicht bringe ich dann meine Kinder in die Kita und dann arbeite ich weiter. Aber wir sind sehr inflexibel in vielen Bereichen. Aber ich glaube, dass wir in Europa sehr wohl eine Chance haben. Und ich hoffe, dass wir eine Chance haben, mit dem Know-how, was wir haben. Nur wir beschäftigen uns im Moment sehr mit uns selber und haben die Themen, die ja gerade hier alle auf dem Tisch lagen, noch auch mit innerer Sicherheit und was da alles zugehört. Ich glaube, die Politik kann uns unterstützen, aber eigentlich ist das Wichtigste, was wir haben, ist die Wirtschaft. Und ich möchte auch nicht immer nur auf die Politik schauen. Die Politik muss die Rahmenbedingungen bringen, dass wir erfolgreich sein können. Das heißt, wir müssen vernünftige Datenschutzgrundverordnung haben in Daten. Wir brauchen Energiethemen. Wir brauchen auch klare Regelungen für Startups, weil wir haben auch viele richtig gute Startups. Auch so ESOP-Regeln, die auch in den Markt gehören. Und es gibt wahrscheinlich tausende Themen, aber das wird, glaube ich, hier den ganzen Rahmen sprengen.
Hast du ein Parteibuch?
Nein.
Jemals drüber nachgedacht?
Nein.
Also
ich habe mich in dem Bereich immer neutral gehalten, bis auf die Extremen rechts und links. Ich bin sehr neutral und habe mich da auch meiner Gesinnung immer, die habe ich für mich behalten.
Und jetzt aber, du hast gerade schon durchblicken lassen, dass du in die Nachhaltigkeitsbranche jetzt mit reingehst. Was könnte das sein?
Ja, genau, das ist die Frage. Nein, ich sag's mal so. Also es gibt einige Herausforderungen, schöne Herausforderungen auch in Deutschland. Und es gibt ein sehr interessantes Projekt oder sehr interessante Projekte, wo ich sehr gerne mitarbeiten würde. Und das ist genau eins von diesen. Und das passt sehr gut zu meinen jetzigen Tätigkeiten, passt auch gut zu meinem Lebenslauf. Und ich verspreche euch. Also
Lebenslauf hätte ich jetzt getippt, wenn du das nicht mit der Nachhaltigkeit gesagt hättest, hätte ich gesagt, okay, du gehst jetzt zu Schwarz oder zu Lidl da, weil die da ja gerade ganz groß angreifen wollen im Bereich Cloud und Cybersecurity. Ja. Und das ist ja ein Riesenthema, was man so aus der Ferne verfolgt. Das hätte ja auch eigentlich, das hätte jetzt zu dir irgendwie gepasst, noch so als nächstes großes deutsches Wachstumsprojekt mit sehr viel Kapital ja auch. Aber das ist nicht offensichtlich.
Du bringst einen sehr guten Punkt. Das ist natürlich nicht offensichtlich, sonst hätte ich ja jetzt wahrscheinlich genickt. Aber was Lidl oder was Schwarz in Heilbronn macht, das kann ich nur jedem mal empfehlen, sich anzuschauen. Das ist wirklich beeindruckend. Also die Universitäten, 42, diese Code University, die gebaut worden ist. Jetzt das Thema Künstliche Intelligenz, was er treibt. Aber auch im Konzern selber das Thema Cloud Services. Das ist wirklich sehr beeindruckend.
Also man kennt sich da schon und du bist da schon.
Natürlich, ich bin da bei der 42, also dieser Code University, bin ich auch im Beirat, ja.
Aber
vielleicht auch noch eine ganz witzige Geschichte, wenn wir hier schon dabei sind. Wir saßen dann einmal an so einem Tisch, so wie hier, und so 6, 8 Leute, und wir haben es dann vorgestellt, und dann hat sich dann jeder vorgestellt, was er macht. Dann kam so ein älterer Herr, der sagte dann: Guten Tag, mein Name ist Dieter Schwarz, ich bin Einzelhändler. Ich kannte ihn ja auch vorher nicht, aber das fand ich so cool.
Okay, also, und so vom Eindruck her, also das ist ein bisschen bescheidener noch als Bill Gates.
Ja, das war sehr gut.
Aber der ist ja fast auf Bill Gates Niveau, ne? Von dem, was er so
bewegt hat. Ja, sehr beeindruckend. Total bodenständig, auch vom Gespräch her. Und ich hatte vorher nie Gelegenheit, mit ihm zu reden. Und das war einfach, es war sehr erfrischend. Und er ist ja auch schon nicht der Jüngste. Also er ist auch schon etwas älter, ich weiß gar nicht.
Aber der ist doch derjenige, der selber noch aktiv treibt.
Der ist da sehr interessiert daran, ja. Und dann irgendwann zieht er sich zurück, aber der ist dann auch schon dabei und treibt die Dinge auch sehr aktiv. Hat auch eine ganz klare Meinung zu. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Also wir haben, im Vorgespräch gefragt, ob ich Elon Musk kenne, den kenne ich nicht. Das ist das Gegenteil. Der ist natürlich, aber stell dir mal Elon Musk vor, ohne sein ganzes Drumherum und sein Trommeln, das ganze Thema. Und der ist im Prinzip genau das Gegenteil. Er macht einfach. Und das
aber ist denn dein Blick jetzt auf so jemanden wie Elon Musk, ist der jetzt eher positiv oder eher negativ? Sozusagen, so die Leistung von ihm ist, was unterm Strich, was bleibt? Ist das irgendwie eine positive Bewertung auf Elon Musk oder eine negative?
Auf der einen Seite bewundere ich seinen Mut und seine Risikobereitschaft. Und das habe ich, ich habe ja vorhin gesagt, Mut und Risikobereitschaft zeichnet einen starken Manager aus. Auf der anderen Seite bin ich häufig irritiert über seine Aussagen und auch seine Themen, auch seine Sprunghaftigkeit in einigen Bereichen, die mich so ein bisschen irritieren. Also es ist, wahrscheinlich ist es so, wie viele große Persönlichkeiten, auch Apple und Apple-Gründer und wer, auch ein Bill Gates, der ja auch ein besonderer Mensch ist. Ganz anders als Elon Musk.
Aber hat sich aber sehr stark verändert, habe ich das Gefühl. Also Bill Gates, von dem, der war ja auch damals, ich glaube, das muss ja noch zu der Zeit gewesen sein, wo du auch da warst, in Deutschland sehr so als die dunkle Macht, sehr so ein, das ist ja ein schwieriger Typ, ja. Der so sehr, so als der, auch der Kapitalist pur, reichste Mann der Welt mit allem Negativen. Und jetzt, wenn man ihn so sieht, wie er sich so als Person entwickelt hat, dann auf einmal gibt er sehr viel Geld für Themen, spendet wahnsinnig viel, geht so in die, versucht sich den ganz großen Themen anzunehmen, in einer wahnsinnigen intellektuellen Tiefe in die Themen reinzugehen und auch da wirklich, man hat das Gefühl, er will ja wirklich gute Sachen machen für die Welt. Und das aus der Ferne natürlich wirkt jetzt sehr glaubwürdig. Also immer, ich habe das Gefühl, er hat sich da sehr gewandelt.
Er hat sich überhaupt nicht verändert. Null. Oh, okay. Der war immer so. Er ist nur von der Bevölkerung oder auch von den Medien irgendwo dahin gedrückt worden. Reichster Mann der Welt. Oh Gott, was macht er hier? Was macht er da? Ich kenne ihn jetzt seit 2007 persönlich. Ich habe ihn Anfang 2007 zum ersten Mal kennengelernt. Und er hatte immer diese Einstellung. Also das Philanthropische, immer. Er hat immer gesagt, ich werde mein Vermögen komplett spenden. Ich weiß noch, 2007 sind wir durch Berlin gefahren und wir haben dann deutsche Stiftungen besucht. Und die deutschen Stiftungen haben sich da mit Bill Gates getroffen. Und er hat mich völlig irritiert gefragt, aber die geben ja gar kein Geld aus. Die behalten ihr Geld ja nur und schütten ein bisschen aus. Aber die müssten doch alles ausgeben. Das ist doch, verstehe ich jetzt nicht. Weil er gesagt hat, ich nehme mein komplettes Vermögen und setze eine Stiftung und die Stiftung reduziert sich auch immer wieder. Also das heißt, er hat einen völlig anderen Ansatz. Und das war jetzt, das ist 15 Jahre her. Also er war immer schon so, dass er so ein bisschen ein gewisser Nerd ist in der Natur der Sache. Er ist ausgesprochen intelligent. Ich glaube, das brauche ich hier nicht mal zu erwähnen. Aber
habt ihr noch Kontakt zu ab und zu?
Ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr. Zu Steve Ballmer habe ich ihn noch. Ja. Aber zu Bill Gates habe ich
und
nicht.
Und noch, weil es ab und zu mal Fragen gibt zu Deutschland und du da hilfst?
Ja, so? Der ist, dann schreibt er mich auf LinkedIn an und fragt irgendwas. Oder,
wirklich?
Ja, ja. Das ist schon, also der ist da ja auch sehr buchschikos. Und dann, wenn ich in der Westküste bin, dann schreibe ich ihn manchmal an und sage, bist du gerade da? Oder ist er meistens unterwegs.
Der ist doch jetzt irgendwie vor allen Dingen auch im Basketball
eingemeldet. Basketball, genau.
LA, Clippers gekauft. Clippers, und so,
genau.
Und
da
so
ist er jetzt aktiv und dann steht er am Rand. Genauso euphorisch wie zu dem besten Microsoft-Veranstaltungen. Also der, aber da habe ich jetzt zu ihm, habe ich noch Kontakt, aber...
Aber könntest du nicht bei Elon Musk genauso sein, darauf zurückzukommen, dass er auch jetzt, sagen wir mal, nochmal negativer gesehen wird, wo er halt sozusagen diese Rolle hat, reichster Mann der Welt, oder ist es auch ein bisschen ein Medienphänomen ist, oder sagst du, da ist wirklich irgendwas faul?
Das kann ich dir nicht sagen, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich finde nur sehr interessant, dass er sich Twitter einverleibt, umbenennt, verstehe ich auch, dass er aber jetzt auch diese Plattform sehr stark auch zur politischen Kommunikation nutzt. Und das hat Bill Gates nie getan. Also politische Kommunikation hat er nie getan. Er hat sich höchstens über Malaria oder andere Themen geäußert, das zu bekämpfen. Ich meine, es gibt ja mal ein ganz interessantes Meeting, da waren irgendwie fast 5000 Leute im Raum bei einer großen Veranstaltung und Bill Gates hat über Malaria gesprochen und hat dann irgendwo so eine große Dose, eine Glasdose gehabt und hat die geöffnet und hat gesagt, ich lasse mal eine Malariafliege raus in den Raum. Und dann haben 5000 Leute wie erstarrt im Saal gesessen. War natürlich keine Malaria-Mücke, aber es war, da hat er die Aufmerksamkeit.
Okay. Sind das auch irgendwo, also ist das auch Teil der Kunst? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also bei Elon Musk haben wir gerade seine Stories, die er so schreibt und die er ständig weiterentwickelt, ob die nun gut oder schlecht oder hilfreich sind. Aber also eine gewisse Storytelling, gehört das nicht auch zum CEO oder Leadership mit dazu? Hast du gar nicht drüber gesprochen eigentlich?
Ja, das ist in der Tat ein Punkt, den ich auch für sehr wichtig halte. Tu Gutes und rede darüber. Es gibt natürlich auf der einen Seite Leute, die sich unheimlich auch dann aufbauschen. Aber wenn ich, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, ich muss mich auch ein Stück weit selbst vermarkten in einer gewissen Weise. Und das ist nach innen und nach außen. Also wenn ich gute Ideen habe, Erfolge habe, dann kann ich die auch mal zeigen und sagen. Und da haben wir natürlich auch einige. Aber
Dieter Schwarz macht das gar nicht.
Der macht das gar nicht, ne? Der hat einfach agiert. Ja. Der hat es einfach gemacht. Und wahrscheinlich, das ist so diese klassische alte, die alten Werte.
Aber du würdest heute einen modernen, jüngeren, sagen wir mal, einen Gründer, der jetzt irgendwie oder ein Grown-Up hat, irgendwie, wo jetzt GA drin sein könnte von der Größe her, oder jemandem, der jetzt, weiß ich nicht, deinen Rat bräuchte, der jetzt in seinen 30ern, 40ern irgendwo steht, dann würdest du sagen, geh zu LinkedIn, sei da präsent, erzähl deine Geschichte, geh raus.
das würde ich auf jeden Fall die Geschichte erzählen. Also auf LinkedIn ist ein Paradebeispiel dafür oder auch jetzt hier in diesem Podcast. Mal zu sagen, was man tut, das halte ich für sehr wichtig. Das ist essentiell, dass die Unternehmen auch ihre guten Themen nicht nur nach innen, sondern auch nach außen transportieren. Ich finde, ein CEO muss nach außen. Ein Paradebeispiel, Tim Höttges, der ja auch sehr viel an außen, der auch persönlich sehr viel macht. Und das ist aber auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich muss es selber machen. Ich kann das Thema LinkedIn nicht delegieren. Ich muss mich selber hinsetzen. Das war auch ein Learning für mich. Ich habe meine LinkedIn-Posts immer selber geschrieben. Jeden einzelnen bis zum Ende. Weil das ist authentischer, es ist glaubwürdiger. Die glattgeschliffenen sind immer schwierig. Und von daher, also wenn ich es mache, persönlich mich hinstellen. Und es gibt durchaus den einen oder anderen Gründer, der nicht gerne auf der Bühne steht. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie Social Media, wie andere Bereiche. Aber es tut den Unternehmen gut, vor allem die starken Unternehmen. Und da haben wir einige in Deutschland, auch Gott sei Dank, einige gute Startups, dass die auch wirklich zeigen und sagen, was sie können. Halte ich für ganz wichtig.
Und gleichzeitig hat man manchmal das Gefühl, LinkedIn ist auch voll von irgendwelchen Coaches und von irgendwelchen Vertriebskram. Und man so richtig da jetzt wohlfühlen tut man sich auch eigentlich nicht. Also ich meine, es gibt jetzt ja auch da mittlerweile irgendwie ganz viel Satire drüber, was da alles mittlerweile so passiert.
Ja,
aber du sagst, wo sonst? Und da muss man dann drüber hinwegsehen.
Ja, was heißt wo sonst? Ich habe auch einige Follower da und durch meine Tätigkeiten. Ich schreibe nicht häufig was, aber wenn ich was zu sagen habe, schreibe ich es. Und dann merke ich auch, dass sehr viel Response kommt. Dann ist auch dann, das lesen viele, es kommt viel Feedback, die Leute kriegen es, bekommen es mit. Also das, dann hat man schon eine gewisse Präsenz. Wenn ich natürlich jeden zweiten Tag irgendwas rausjage, was irgendwie keiner wissen will, dann muss ich mich nicht wundern. Aber ich glaube, wenn was zu sagen ist und es vernünftig gemacht ist und Fun persönlich kommt, ist LinkedIn auch eine gute Plattform.
Wie lange ist denn so jemand wie du wohl jetzt aktiv unterwegs? Also machst du das noch die nächsten 5, 6, 10 Jahre? Gilt für dich das normale Renteneintrittsalter mit 67? Sagst du dann, ist es mein Berufsleben beendet? Oder wie ist so deine Perspektive auf die nächsten Jahre?
Da gibt es zwei Antworten. Mehr als zwei. Die eine Antwort ist, solange man fit ist und Spaß hat, macht man die Dinge weiter. Aber es gibt einen Punkt, wo man das Gefühl hat, und ich habe das beim Bitkom so schön gesagt. Ich sage, ich werde mich beim Bitkom jetzt nicht in die letzte Reihe setzen oder ums Buffet schleichen und schlaue Sprüche lassen. Also irgendwann ist der Punkt gekommen, wo man auch mal sagen muss, okay, ich habe jetzt mein Thema, alles das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich muss loslassen. Und ich würde nicht mehr irgendwo mich irgendwo krampfhaft an irgendwas festkrallen. Ich würde das machen und ich glaube auch, dass man die nächsten Jahre, dass ich durchaus noch einige Impulse setzen kann oder auch meine Erfahrung weitergeben kann, ist auch, finde ich, eine Aufgabe der älteren Generation. Ich traue mich kaum älter zu sagen, aber der älteren Generation, weil ich auch noch sehr viel Hobbys habe und Spaß mache und bin auch sehr aktiv. Aber die ältere Generation, die Learnings weiterzugeben, zumindest, dass die Jugend oder die jungen Unternehmensführer dann oder Unternehmenslenker im Prinzip Informationen noch oder Wissen noch aufsaugen können. Was sie damit machen, ist ein anderes Thema.
Aber es klingt so, als wenn du jetzt demnächst dann vielleicht doch den einen oder anderen Aufsichtsrat oder Beirat machen würdest.
Also ich habe einige Beiräte und Aufsichtsräte, die ich noch mache. Ich bin auch in einigen jetzt auch noch drin und die auch sehr aktiv bin. Das macht mir noch Spaß. Und solange mir das Spaß macht, mache ich es. Aber ich werde nicht mit 84 hier noch sitzen und irgendwas festhalten.
Dieter Schwarz würde das schon tun.
Der würde es schon tun, ja. Es gibt einen entscheidenden Unterschied, den hast du zu Beginn gehabt. Du hast mich gefragt, würdest du lieber selbstständig sein? Mhm. Als Selbstständiger kann ich das gut verstehen. Als Selbstständiger baut man was auf, man führt das, man gibt es auch in die Hände, ist als Berater dabei. Ich weiß jetzt nicht, bei Dieter Schwarz in die eigene Hände kann das, glaube ich, nicht legen. Ich glaube, er hat gar nicht jetzt die Nachfolger dafür. Aber da kann ich sehr gut verstehen, dass man auch noch lange irgendwo in diesem Unternehmen noch teilhaben möchte. Als Angestellter ist es irgendwann auch so, man hat seine Arbeit getan, dann geht man auch und dann lässt man auch das Unternehmen in Ruhe.
Was machst du privat für Investments?
Ja gut, dadurch, dass ich in Private Equity bin, sind mir da ziemlich die Hände gebunden. Ich habe so vor meiner Zeit habe ich so einige Angel Investments gemacht, kleinerer Art, aber ansonsten halte ich mich da.
ETFs oder Immobilien? Oder?
Ja, ETFs darf ich und Immobilien, ETFs, so ein bisschen breit gestreut.
Aber jetzt nichts irgendwie
nichts
besonders, wo man sagt, okay, wow.
Nichts crazy, nichts Besonderes. Ich bin da eher konservativ unterwegs und versuche einfach, dass man so ein bisschen sich das, was man aufgebaut hat, irgendwie auch noch eine Zeit lang hält.
Alles klar. Ja, ich glaube, die versprochene Rundreise ist absolviert oder ist geschafft. Ich hoffe, oder wahrscheinlich, wir haben vieles zumindest besprochen, wahrscheinlich nicht alles. Ich hätte dich noch eigentlich, kennst du das legendäre Video von Steve Barman? Habe ich gerade nicht getraut zu fragen.
Natürlich kenne ich das.
Wie war das? Also, du hast Ist der so? Also ist der,
das natürlich ist der so. Das ist genau da. Also wenn Sie fallen mal auf der Bühne und ich stand ja in der ersten Reihe, der ist dann auch wirklich so. Das ist nicht gespielt. Der ist so euphorisch, dass der wirklich, das ist für ihn, glaube ich, ich weiß nicht, was da in seinem Körper spielt, aber der ist dann richtig außer Rand und Band. Ich habe das einige Male erlebt. Das ist total erfrischend.
Aber der ist ja eigentlich, wir haben ja schon Vertriebler und der ist wahrscheinlich aber der beste Vertriebler, den man sich vorstellen kann, ne?
Ja, also es ist Vertriebler jetzt auch mal im positiven Sinne. Ja. Er hat unheimliches Gefühl für den Kunden. Er weiß auch, was passiert. Er weiß auch, was an Produkten gebaut werden muss. Diese Breite, also nicht nur der klassische Vertriebler, sondern der ganzheitliche Vertriebler. Das ist ein Wunderwerk. Auch sein Gedächtnis ist unglaublich gut. Also der weiß auch jetzt noch, was er 98, im März irgendwo gemacht hat. Also der hat ein Gedächtnis, das ist einfach nicht auszuhalten. Das ist wirklich manchmal peinlich als Gesprächspartner.
Na gut, alles klar. Ja. Also ich wollte nur mal kurz sagen, es gibt noch viele weitere Themen, über die wir sprechen können. Ja. Aber wir sind jetzt erstmal erste Runde. Vielleicht gibt es ja eine zweite. Ich glaube, ja.
Stoff haben
wir. Stoff haben wir. Es bietet sich vieles an. Erstmal vielen Dank, dass du gekommen bist.
Ja, vielen, vielen Dank.
Alles klar. Ciao, ciao.
Eigentlich haben wir uns schon vor Jahren entschlossen, keine Vermarktungskooperation mit anderen Marketing- oder Tech- oder Digital-Events zu machen. Man ist meistens dann doch wechselseitig enttäuscht. Das hat ein paar Mal nicht so gut geklappt. Und deswegen machen wir es eigentlich nicht. Ich mache jetzt eine Ausnahme und weise gerne auf ein Tech-Event hin, das es in Berlin gibt, seit vielen Jahren schon. Einfach, weil ich den Gründer sehr schätze, ihn auch gerne ab und zu in New York besuche, wo er häufig lebt, wenn er nicht gerade in Berlin unterwegs ist oder irgendwo auf der Welt, um eine TOA zu organisieren. TOA steht für Tech Open Air und kommt vom 4. bis zum 7. Juni nach Berlin mal wieder mit ganz vielen Satelliten-Events drumherum. Der Nico Wojcik, so heißt der Gründer, rechnet mit ungefähr 5000 Besuchern über all die Satelliten-Events, über sein Hauptevent. Und es geht wieder um die Themen der Zukunft. Der Nico hat wirklich ein super Gespür dafür, was demnächst so kommt, mit wem man da sprechen könnte. Diesmal sind die Themen natürlich AI, aber halt auch Quantum Computing, Space Tech, synthetische Biologie, Climate Tech, Cognitive Enhancement, Mental Health oder Longevity. All das gibt's auf der TOA und es gibt auch einen Code für Hörerinnen dieses Podcasts. Ihr bekommt 15% auf den Ticketpreis für das TOA Hauptevent vom 4. bis zum 7. Juni in Berlin. Einfach den Code eingeben, TOA OMR, ein Wort, TOAOMR, 6 Buchstaben eingeben, dann wird es günstiger unter event.toa.media oder einfach TOA Berlin googeln, dann kommt als erster Treffer die Website mit allen Infos zum Event vom Nico.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.